Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung BGB.at. Schön, dass Sie da sind. Diese ist die 11. Einheit und heute kommen wir endlich zum Thema Kinder, Heranwachsende, Minderjährige. Also Menschen, die noch nicht 18 Jahre alt sind und wir fragen uns, was macht eigentlich das Zivilrecht mit denen? Womöglich waren Sie selbst vor nicht allzu langer Zeit in dieser Situation und Sie haben begonnen, Geld auszugeben, haben sich vielleicht manches Mal auch gefragt, ob Sie das eigentlich so tun können oder ob da noch jemand Ihnen eine Grätsche reinmachen und in die Parade fahren könnte. Diese Fragen wären berechtigt gewesen. Heute wüssten Sie spätestens, dass Sie die damals hätten stellen können und in dieser und in der kommenden Einheit geht es darum eben, wie lösen wir diese Fragen? Es geht nicht so sehr um die kleinen Geschäfte, sondern vor allen Dingen auch um die großen Geschäfte. Und da kann es tatsächlich mal sein, dass man als Minderjährige da etwas anstellt, was man nachher bereut. Und die Frage, inwieweit schützt uns das Gesetz davor? Zuvor wie immer der Rückblick auf das, was uns in der letzten Einheit umgetrieben hat. Wir hatten geschaut auf Verträge, die der Gesetzgeber verbietet, weil er sie nicht mag. Wir hatten begonnen im Paragraphen 134. Sie erinnern sich, Verbotsgesetz steht drüber. Und die Frage, die schon nach dem Wortlaut, Sie können gerne nochmal in das Gesetz reinschauen, sich dort stellt, ist die Frage, ob wir ein gesetzliches Verbot im Sinne dieser Vorschrift haben. Das Gesetz findet vieles nicht gut, ist nur die Frage, ob es tatsächlich dann auch immer die Schwelle des 134 überschreitet. Und das Wichtigste, was Sie sich dazu merken dürfen, ist, es gibt ein paar Klassiker, aber vor allen Dingen ist es eine Abwägungsfrage. Schon beim Klassiker Schwarzarbeitsgesetz kann man sich fragen, ob das denn so eindeutig ist. Klar kann man mit der herrschenden Meinung argumentieren, dass der Gesetzgeber das nicht will, dass da Menschen arbeiten, ohne sozialversichert zu sein. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass die da überhaupt arbeiten, dagegen hat der Gesetzgeber vielleicht gar nichts, sondern sie sollen das nur in einem bestimmten vertraglichen oder gesetzlichen Rahmen tun. Also da sagt man Verbotsgesetz, aber so ganz klar ist das vielleicht sogar gar nicht. Klarer aber dem Beispiel des Betäubungsmittelgesetzes mit Drogen soll ich nicht nur um bestimmte Uhrzeiten nicht handeln, sondern ich soll ganz generell damit nicht handeln und da möchte einfach der Gesetzgeber das gar nicht über sein Vertragsrecht schützen. Deswegen, wenn Sie ein solches verbotenes Drogengeschäft schließen, dann können Sie nachher nicht den entsprechenden Anspruch auf Vergütung oder was auch immer vor den Gerichten einklagen. Das ist einfach ein nichtiger und damit juristisch nicht existenter Vertrag. Bestes Gegenbeispiel, Sie erinnern sich, das Ladenschlussgesetz. Der Gesetzgeber hat nichts dagegen, dass ich grundsätzlich um 2 Uhr nachts auch noch was kaufen möchte. Es gibt sogar, stellen Sie sich Apotheken Notdienst vor, bestimmte Situationen, wo man das anerkennt, dass sowas sein muss. Aber aus Arbeitnehmerschutzgründen sind eigentlich diese Zeiten tabu und deswegen geht es dann aber dem Gesetzgeber nicht um den Inhalt des Geschäfts, sondern nur um den Rahmen und das wäre deswegen ein Beispiel dafür, dass wir mal kein Verbotsgesetz haben. Das bedeutet, wenn ich nachts um 2 jemanden finde, der mir noch 500 Gramm Nudeln verkauft, dann wäre der zivilrechtliche Vertrag als solcher wirksam, weil er nicht gegen 134 verstößt. Das Einzige, was der Supermarkt zu befürchten hat, der um die Zeit noch gegen die entsprechenden Bundeslandgesetze öffnet, dass er vielleicht von der Kommune sanktioniert wird, dass vielleicht jemand mal die Gewerbe entzogen wird, aber das ist nichts, was das Zivilrecht noch interessieren muss. Danach waren wir weitergezogen zu den Paragraphen 135 bis 137. Da mag ich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Der 135 denkbar Praxis und auch prüfungsirrelevant. Dann gibt es halt noch den 136 gerichtliche Verfügungsverbote. Das wird Sie eher im Zwangsvollstreckungsrecht interessieren. Und der 137 mit dem rechtsgeschäftlichen Veräußerungsverbot, der interessiert uns dann eher aus einer anderen Warte, wenn wir das Ganze aus dem Abtretungsrecht heraus uns nochmal anschauen. Da gibt es nämlich eine wichtige Ausnahme dazu. Dazu möchte ich an dieser Stelle aber gar nicht mehr so viel sagen. Relativ viel Zeit hatten wir dann verwendet auf das Thema Sittenwidrigkeit nach 138 und da erinnern Sie sich, das ist eine sehr, sehr wichtige Norm. Die müssen Sie kennen und zugleich müssen Sie bitte, obwohl Sie sie kennen und wissen, sie muss immer mal wieder diskutiert werden, bitte vorsichtig damit sein, sie ohne große Begründung anzuwenden. Denn so wie der 242 auch, eine Vorschrift aus dem Schuldrecht, die aber häufig schon im ersten Semester Erwähnung findet, eine Vorschrift, die eine Generalklausel enthält, die es von einer sehr allgemeinen Abwägung abhängig macht und dann noch sich auf so einen offenen Rechtsbegriff beruft wie die guten Sitten, die lüde ein zu einer großen Willkür und zu einem großen Missbrauch, wenn man sie jetzt in großem Stile anwenden wollte. Also muss man sich extrem zurückhalten dabei, einen Sittenverstoß festzustellen. Das sind wirklich ganz, ganz krasse Fälle. Und wenn wir ihn anwenden in 138, dann hatten wir gesehen, wir brauchen immer ein objektives, ein subjektives Element, so ähnlich wie im Strafrecht. Das bedeutet, es muss nicht nur ein objektiv krasses Missverhältnis sein oder eine objektiv krasse Ausnutzung einer Situation oder vielleicht auch eine Verletzung einer Person in ihren Grundrechten, die dann bis hier in das bürgerliche Recht fortwirken, sondern es muss auch so sein, dass die eine Seite das irgendwie hat sehen müssen oder sogar gesehen hat und trotzdem in Ansehung dieses Problems diesen Vertrag noch zu ihren eigenen Gunsten meinte schließen zu müssen. Und wenn wir das mal haben, dann ja, dann kann man vielleicht über Sittenwidrigkeit sprechen. Aber Ihnen werden in der Praxis und auch schon vorher in der Prüfungspraxis viel mehr Fälle unterkommen, wo Sie 138 diskutieren, dann aber ablehnen. Das gilt sowieso sowohl für 138 Absatz 1 als auch für den Spezialtatbestand des 138.2 Wucher, wo Sie einfach ein ganz krasses Missverhältnis haben zwischen Leistung und Gegenleistung. Schließlich hatten wir uns noch ein paar technische Sonderregeln angeschaut aus diesen gesetzlichen Verboten, nämlich 139. Wir hatten ja gesehen, wenn dem Gesetzgeber das nicht schmeckt, dann macht er ein Rechtsgeschäft einen Vertrag nichtig. Die Frage ist aber, was passiert, wenn nur ein Teil eines Vertrages nichtig ist? Und dann geht der Gesetzgeber mal grundsätzlich nach 139 davon aus, dass, wenn ein Teil nichtig ist, dass dann auch das ganze Rechtsgeschäft fällt. Denn man weiß ja nicht positiv, dass die Parteien das auch ohne den nichtigen Teil gewollt hätten. Klar, man kann aus dem konkreten Sachverhalt auch ein anderes feststellen. Aber das braucht Begründung. Und ohne Begründung dann lieber der Zweifelsregel folgen und von Komplettnichtigkeit ausgehen. Wir werden später im zweiten Semester sehen, es gibt Ausnahmen von diesem Grundsatz, insbesondere im AGB-Recht. Das Kleingedruckte, das bekommt einen eigenen Bereich des BGB. Und da kann es mal sein, das kennen Sie wahrscheinlich schon aus der bisherigen Laiensphäre heraus, dass wenn Sie einen ganzen Satz von AGB einfach so freizeichnen, wenn da was Verstecktes drin ist, was der Gesetzgeber nicht gut findet, dann haut er nur diese einzelne AGB heraus, aber dann ist nicht der gesamte AGB-Apparat und schon gar nicht der gesamte Vertrag unwirksam. Das wäre aber eine Ausnahme dann zu diesem Grundsatz des 139, dass normalerweise mit einem nichtigen Teil der gesamte Vertrag fällt. Anschließend hatten wir uns angeschaut noch den Paragraphen 141, den hatten wir so ähnlich aber schon gekannt aus dem Anfechtungsrecht. 144 war dort die parallele Vorschrift. In 144 hatten wir gelesen, wenn man ein anfechtbares Rechtsgeschäft bestätigt, naja, dann werde ich wohl mein Anfechtungsrecht nicht mehr ausüben, dann darf man die Gegenseite, die potenzielle Anfechtungsgegnerin davon ausgehen, dass ich von meinem Anfechtungsrecht nicht mehr Gebrauch mache und dass damit trotz ursprünglicher Anfechtbarkeit der Vertrag bestehen bleibt. Und so ähnlich ist das auch bei nichtigen Rechtsgeschäften. Wenn der Grund der Nichtigkeit weggefallen ist und ich es dann nochmal bestätige, nun, dann bestehen keine Einwände dagegen, das Geschäft auch in der nunmehrigen Form aufrechtzuerhalten. Schließlich das Thema Umdeutung. Auch das wird Ihnen immer wieder vorkommen. Wir hatten gesagt, da gehört eigentlich der Paragraph 140 dazu. Ich habe jetzt die unkommentierte Folie hier nochmal reingespielt. Der 140 ist der Paragraph, den ich hier vielleicht sogar auch nochmal zuschreibe, damit er Ihnen nochmal umso deutlicher in die Erinnerung kommt. 140 BGB ist die Hausnummer, die da sagt, wenn ich ein Rechtsgeschäft habe, was so nicht geht, was aber vielleicht nach meiner Erklärung dem Willen darauf schließen lässt, dass ich etwas anderes, insbesondere ein etwas kleineres Rechtsgeschäft dann haben wollte, dann ist es in Ordnung, wenn wir das kleinere Rechtsgeschäft gelten lassen, wenn dafür keine entsprechenden Rechtsprobleme vorliegen. Also zum Beispiel, wenn Ihr Mietverhältnis oder Ihr Arbeitsvertrag gekündigt werden soll, außerordentlich, das heißt fristlos von einem Tag auf den anderen, das aber nicht geht, weil das dem Gesetzgeber zu krass ist, aber eine ordentliche Kündigung, also eine fristgebundene Kündigung mit Auslauffrist, die würde gehen, dann ist es regelmäßig möglich, aus der erklärten außerordentlichen Kündigung auch eine kleinere ordentliche Kündigung abzuleiten. Oder im Gesellschaftsrecht, wenn ich eine große Vollmacht, wir nennen sie Prokura, hatte geben wollen, dafür fehlt es aber an irgendeiner formalen Voraussetzung, dann kann ich das womöglich umdeuten in eine kleine, normale, nicht im Handelsregister eingetragene Vollmacht und als solche kann das Ganze dann bestehen bleiben. Auf diese Vorschrift und übrigens auf vieles, was wir hier im BGB-AT besichtigen, werden wir immer wieder im Laufe des Studiums zu sprechen kommen. Und es ist gar nicht schlecht, wenn man sich schon mal versucht, diese Hausnummern einzuprägen, dann geht es nachher schneller damit, den Rückgriff aufs AT zu machen. Klar, wenn Sie eine Schuldrechtsklausur schreiben, dann können Sie auch schon ganz viele Punkte sammeln ohne BGB-AT-Kenntnisse, weil der Fokus jedenfalls noch vor dem Staatsexamen in den einzelnen Klausuren eher dann auf dem geprüften Rechtsgebiet liegt. Aber es kommen halt doch immer wieder diese kleinen Versetten aus dem Allgemeinen meinen Teil herein. Und wer da sich nicht scheut, dann auch nochmal ins BGB-AT zurückzublicken und Gesamtsystemverständnis zu zeigen, der sahnt da gerne auch nochmal 2 bis 3 Punkte ab. So weit waren wir gekommen in der letzten Einheit. Und jetzt liegt das Recht der sogenannten Geschäftsfähigkeit vor unserer Nase. Also das Recht insbesondere der Frage, wie geht man mit Minderjährigen um, die Verträge schließen wollen. Und das schauen wir uns jetzt nacheinander mal an. Ich habe Ihnen schon verraten, dass dieses Thema Geschäftsfähigkeit heißt. Es wird jetzt von meinem Bewegtbild ein wenig verdeckt, aber so viel können Sie ableiten oder sehen es dann auch auf den Folien, die ich übrigens einstelle unter jura-podcast.de/bgb-at, falls Sie die mal gesucht haben und ich es nicht häufig genug gesagt habe. Geschäftsfähigkeit, schauen wir uns gleich auch im Detail an. Das klingt so ähnlich wie ein anderer Begriff, den wir bei der Gelegenheit dann gleich eigentlich auch klären können, nämlich die Rechtsfähigkeit, und das ist eigentlich der etwas größere Begriff. Vielleicht male ich Ihnen das mal auf. Dafür blende ich mich selbst aus. Stellen Sie sich vor, Sie haben so einen Lebensverlauf von 0. Wobei man ja sagen muss, beginnt nicht erst bei 0, sondern bei gewissermaßen minus 0,8 oder so, wo ein Mensch gezeugt wird. Vielleicht sollten wir das deswegen genau so schreiben. Und dann kommt irgendwann 0. Und dann lebt der Mensch weiter irgendwann bis zum Tod. Vielleicht sollte ich deswegen da hinten auch keinen Pfeil dran machen, sondern dann irgendwie jedenfalls den Tod einzeichnen. Ja, danach geht irgendwas weiter rechtlich, aber das Leben geht nicht mehr weiter und ist die Frage, was dann passiert. Und jetzt hat der Gesetzgeber auf dieser Strecke unseres Lebens, wie lang auch immer sie sein mag, so bestimmte Markierungspunkte eingezogen, die helfen sollen, zu unterscheiden zwischen denjenigen, die schon am Rechtsverkehr teilnehmen können und die nicht teilnehmen können. Und ich sage Ihnen von vornherein schon mal, diese Markierungspunkte sind jedenfalls an dieser Stelle, wir werden später im dritten Semester, glaube ich, noch weitere kennenlernen, 7 und 18 Jahre. Das ist das Kontinuum, das da vor uns liegt. Und jetzt müssen wir uns über 2 Sachen unterhalten, nämlich Rechts- und Geschäftsfähigkeit. Vielleicht sollten wir zunächst einmal uns damit beschäftigen, was ist das überhaupt Rechtsfähigkeit und was ist das überhaupt Geschäftsfähigkeit. Die Definition habe ich Ihnen zur Hilfe erst einmal unter den jeweiligen Oberbulletpoint einmal drunter geschrieben. Zunächst Rechtsfähigkeit. Das bezeichnet man als die Fähigkeit, Rechte und Pflichten zu haben, also überhaupt ein Rechtssubjekt zu sein. Was kann ich für Rechte und Pflichten haben, damit das nicht so abstrakt stehen bleibt? Stellen Sie sich vor, Sie schließen einen Kaufvertrag, ja, dann können Sie aus diesem Vertrag das Recht ableiten, dass Ihnen ein Kaufgegenstand übergeben und übereignet wird. 433 BGB hatten Sie, glaube ich, schon mal gesehen. Und zugleich erwächst aus diesem Kaufvertrag für Sie auch die Pflicht, 433 Absatz 2, den Kaufpreis zu zahlen. Dafür brauchen Sie also Rechtsfähigkeit. Sie haben, muss man an der Stelle aber hinzusagen, brauchen Sie Rechtsfähigkeit nicht nur für einen Vertrag, den Sie schließen, sondern es kann auch sein, dass Sie Inhaber bestimmter Rechte sind, ohne dass Sie zuvor einen Vertrag geschlossen haben. Zum Beispiel, wenn Sie ein kleines Kind sind und als kleines Kind leider im Straßenverkehr angefahren werden, dann kann es sein, dass Ihnen ein Schadensersatz zusteht, weil Sie so stark verletzt wurden, dass Ihnen ein Schmerzensgeld zusteht. Ja, da müssen Sie keinen Vertrag vorher geschlossen haben, sondern dann können Sie einfach als solches aus dem Ereignis heraus schon ein bestimmtes Recht ableiten. Es könnte auch sein, dass jemand versucht, Ihnen einen Vermögenswert zu übertragen, dass man überlegt, ob Sie vielleicht etwas geschenkt bekommen, was etwas wert ist, sei es irgendwie ein schönes Gesellschaftsspiel zu Ihrem Geburtstag oder keine Ahnung, ein kleiner Rassel, wenn Sie als Nulljähriger auf die Welt kommen. Es kann aber auch sein, dass Sie irgendwie schon, weil jemand von Ihren Vorfahren stirbt, dass Sie womöglich schon etwas erben sollen, vielleicht sogar etwas Größeres, eine Immobilie erben können. Und auch das sind alles Vorgänge, für die Sie keinen Vertrag schließen, für die sich aber die Frage stellt, ob Sie da schon Inhaberin von Rechten sein können. Und diese Frage wird beantwortet durch die Rechtsfähigkeit. Schauen wir uns zunächst einmal auf der oberen Flughöhe nochmal im Unterschied dazu die Geschäftsfähigkeit an. Springen wir also in meiner Darstellung auf den 2. Bullet Point, dort direkt auch auf die Definition. Da geht es auch um eine Fähigkeit, aber nicht um die Fähigkeit, Rechte und Pflichten zu haben, sondern sie zu begründen. Und jetzt wird Ihnen mit Blick auf meine Beispiele zuvor, glaube ich, ganz gut klar, was davon nur die Rechtsfähigkeit voraussetzt und was davon Geschäftsfähigkeit voraussetzt. Alles, wo wir einen Vertrag haben, da muss ich ja etwas tun, um Rechte und Pflichten zu begründen. Das bedeutet, da brauche ich Geschäftsfähigkeit. Wenn aber mir etwas in den Schoß fällt, ohne dass ich einen Vertrag schließe, dann genügt an der Stelle die Rechtsfähigkeit. Und jetzt machen wir das nochmal etwas konkreter. Und dazu schauen wir uns aber auch das Gesetz an und dann wissen wir auch, wie das Gesetz tickt. Erstmal die Rechtsfähigkeit. Lesen Sie dazu mal einen Paragraphen, der ganz wichtig ist für das BGB, den Sie aber vielleicht bisher noch nie gelesen haben, nämlich Paragraph 1. Der sagt uns nämlich, wann die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt. Mit der Vollendung der Geburt. Mit der Vollendung der Geburt beginnt die Rechtsfähigkeit. Das bedeutet, auch jemand, der heute geboren wurde, gestern geboren wurde, erst einen Tag alt ist, der kann bereits Rechte und Pflichten haben. Also, wenn ich das jetzt in mein Schema hier übersetze, würde ich sagen, die Rechtsfähigkeit, ich zeichne sie mal in einer neuen Farbe zu einem lila-blau ein. Die haben wir also ab dem Zeitpunkt 0. Und ich nehme vorweg, auch wenn das im Gesetz nicht so ganz klar geregelt ist, die endet mit dem Tod. Das ist die Rechtsfähigkeit. Wenn wir gesagt haben, da geht es nicht ums Verträge schließen, sondern geht es darum, einfach Inhaber bestimmter Rechte, Ansprüche, vielleicht auch Vermögenswerte zu sein, dann bedeutet das, ich kann schon als ein Tag altes Baby im extremsten Fall kann ich nicht nur einen großen Schmerzensgeldanspruch haben, sondern ich kann zum Beispiel auch Eigentümer eines Hauses sein. Ich kann auch Eigentümer eines großen Aktiendepots, so etwas sein. Das ist alles tatsächlich möglich, auch wenn ich minderjährig bin. Den meisten Menschen passiert das nicht. Die werden gewissermaßen nicht von Geburt an oder schon von Kindesbeinen an reich, sondern selbst wenn ihre Vorfahren reich sind, dann wird dieser Reichtum irgendwann erst im Laufe des Lebens übertragen. Aber der Paragraph 1 sagt ganz klar, das ist auf jeden Fall möglich. Es könnte theoretisch sogar sein, dass ich als kleines Kind bereits verpflichtet bin, denn Rechtsfähigkeit heißt ja nicht nur Rechte haben, sondern es heißt gewissermaßen eigentlich auch Pflichtfähigkeit. Und das kann man sich gut verdeutlichen mit Blick auf zum Beispiel eine Immobilie, die nicht einfach nur im Alleineigentum von mir als Baby steht, sondern wo vielleicht auch Mieter drin wohnen. Das bedeutet, dass ich als Eigentümer des Hauses dann auch bestimmte Pflichten den Mietern gegenüber habe. Klar kann ich die Miete kassieren, aber ich bin doch auch verpflichtet, ihnen ihre Wohnungen in akzeptablem Zustand zur Verfügung zu stellen. Näheres lernen Sie in 2 Semestern kennen im Mietrecht, steht dann da explizit im Gesetz auch drin. Aber grundsätzlich dürfen Sie mal wissen, ich kann also als 2 Tage altes Baby tatsächlich auch Eigentümerin eines Mietshauses sein. Und dann bin ich nicht nur berechtigt daraus, sondern ich kann sogar auch dann verpflichtet sein, indem ich, wie das zustande kommt, lassen wir mal dahingestellt, tatsächlich auch den Mietern die zur Verfügungstellung ihrer Wohnung schulde. Es gibt ein paar Sonderregeln dazu, die ich Ihnen hier der Vollständigkeit halber auch mal aufgeschrieben habe. Eine brauchen wir eigentlich, wenn wir überhaupt rechtfertigen wollen, dass ich hier auch ins Minus gegangen war, also gewissermaßen die Monate der Schwangerschaft mit reingenommen haben. Da können Sie jetzt einfach nur aus Interesse mal reinschauen in den 1923. Theoretisch könnten Sie sich sogar in 1923 neben dem Paragraphen 1 dazu schreiben, weil es eine Querverbindung ist, die in mündlichen Prüfungen häufig gefragt wird. Erstmal lesen Sie 1923, Erbe kann nur werden, wer zur Zeit des Erbfalls lebt. Naja gut, das läuft noch parallel zum Paragraphen 1, aber dann lesen Sie in 1923 Absatz 2, wer zur Zeit des Erbfalls noch nicht lebte, aber bereits gezeugt war, der gilt als vor dem Erbfall geboren. Das bedeutet, wenn unser, wir nennen ihn Nasciturus, also der Embryo, der gerade ausgetragen wird, wenn der später lebend zur Welt kommt, dann kann er tatsächlich schon für einen Erbfall, der vor seiner Geburt liegt, als Erbe in Betracht kommen. Das bedeutet, die Erbfähigkeit, die beginnt sogar schon vorher. Das muss uns jetzt hier nicht interessieren, aber es ist so eine häufige Prüfungsfrage. Zudem gibt es Sonderregelungen zur Testierfähigkeit. Das ist die Frage, ob ich meinen letzten Willen aufsetzen kann und zur Frage, ob ich ehemündig bin. Sie ahnen, das 4-jährige Kind kann wahrscheinlich noch keine Ehe schließen, aber das lernen Sie in späteren Semestern. Dafür brauchen wir jetzt noch keine Zeit aufzuwenden. Und ich habe Ihnen als weitere Ergänzung zum Thema Rechtsfähigkeit noch aufgeschrieben, nicht nur Menschen können rechtsfähig sein, sondern überraschenderweise können manchmal auch juristische Konstrukte rechtsfähig sein. Wir werden ganz am Ende der Vorlesung nochmal explizit darüber sprechen, was solche juristischen Konstrukte sind. Insbesondere spricht man heutzutage häufig auf juristischen Tagungen darüber, ob man vielleicht zukünftig so einen Roboter mit einer Art Rechtsfähigkeit ausstatten sollte. Werden wir uns dann damit beschäftigen. Jedenfalls heute nach dem geltenden Gesetz ist es so, dass sogar auch bestimmte juristische Personen, wie wir sie nennen, rechtsfähig sein können. Das sind zum Beispiel eine GmbH wäre eine juristische Person oder eine Aktiengesellschaft. Das sind juristische Konstrukte, Gesellschaften, die wie ein normaler Mensch am Rechtsverkehr teilnehmen können, die zum Beispiel auch Verträge schließen können. Da steht dann eben drin, Mieterin dieser Gewerbeimmobilie zum Beispiel ist eben nicht die Mieterin Müller, sondern ist die Müller GmbH. Das ist also grundsätzlich durchaus denkbar. So viel zur Rechtsfähigkeit. Beginnt also relativ früh, endet mit dem Tod. Wie schaut's aus? Ja, nach dem Tod brauchen wir nicht viel dazu zu sagen. Da gibt's noch, das wissen diejenigen von Ihnen, die schon Grundrechte studiert haben, da gibt es schon noch ein postmortales Persönlichkeitsrecht, also das öffentliche Recht. Das gibt uns da noch so einen gewissen postmortalen Schutz. Aber zivilrechtlich passiert eigentlich mit unserem Tod der Erbfall. Das bedeutet, das Zivilrecht möchte eigentlich alles, was uns gehört hat oder alles, wozu wir verpflichtet waren, mit der Sekunde des Todes auf jemand anderen übertragen. Das schauen wir uns dann in 3-4 Semestern an. Sie können natürlich schon vorstudieren, wenn Sie wollen. Ich habe eine komplette Erbrechtsvorlesung auch schon in zweiter oder dritter Auflage auf YouTube auch schon stehen. Aber Sie können das auch noch ein paar Semester hinausschieben. Das ist ein ganz eigener Bereich und eben das letzte und fünfte Buch des BGB. Für uns in diesem Kontext ist jetzt eigentlich eher spannend, was ist davon vielleicht zu unterscheiden als Geschäftsfähigkeit, wo ist die womöglich enger definiert als diese Rechtsfähigkeit. Wenn wir nochmal auf die Definition schauen und sehen, hier geht es darum, Rechte und Pflichten nicht nur einfach zu haben, was als Baby vielleicht sogar schon möglich ist, sondern sie zu begründen, dann muss ich ja selbst irgendwie auch ein bisschen wissen, was ich tue. Die Handlungen, die ich in den Rechtsverkehr hineingebe, die Willenserklärung, die ich in den Rechtsverkehr reinspreche, da wird man wahrscheinlich einem zweijährigen Baby noch nicht so viel zutrauen und da wird man eine gewisse Maturität, eine gewisse Reife abverlangen. Und da kommen jetzt die weiteren Jahreszahlen in den Blick, die ich dort aufgeschrieben habe. Wer ist überhaupt geschäftsfähig? Da finden wir Regeln in den fast ganz unten aufgeschriebenen Paragraphen, die wir uns jetzt mal nacheinander anschauen. Erstmal der Paragraph 2. Den müssen wir lesen und nehmen ihn mit, dann in die Paragraphen 104 folgende. Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 18. Lebensjahres ein. Okay, Volljährigkeit scheint also ein wichtiger Punkt zu sein. Allein sagt uns das nicht viel, deswegen müssen wir jetzt weiterlesen im Paragraphen 104. Der definiert nicht, was Geschäftsfähigkeit ist, sondern dreht das Spiel um und sagt uns, wer geschäftsunfähig ist. Geschäftsunfähig ist zunächst, sagt 104 Nummer 1, wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat. Das bedeutet, hier können wir schon mal klar sagen, geschäftsunfähig. Minus 0,8 bis 7. Das bedeutet, wenn Sie mit einer Fünfjährigen einen Vertrag schließen, ist völlig egal. Ihre Willenserklärung ist in den Wind gesprochen, die kann keine rechtlich erheblichen Willenserklärungen äußern. Ebenso dem gleichgestellt, auch wenn jetzt nicht in dieses Jahresschema hier reinzupressen, der 104 Nummer 2, wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist. Also das ist jemand, der nicht weiß, was er tut, weil er mental verwirrt ist, weil er an irgendeiner Geisteskrankheit leidet, die einfach dafür sorgt, dass er keinen Willen adäquat sich bilden kann. Und bei so einer Person, wir nennen sie auch geschäftsunfähige Erwachsene, das sind Menschen, da kommt es jetzt nicht darauf an, was das Gegenüber sehen konnte, sondern da haben sie, wenn sie so jemanden treffen, mit so jemandem einen Vertrag schließen, haben sie halt einfach Pech gehabt. Ja? Der wird bedingungslos, egal was das Gegenüber wusste, wird diese schutzbedürftige Person und auch egal wie alt sie ist, wird sie geschützt. Ja? Das wird sogar regelmäßig so sein, dass diese Person die 70 zum Beispiel schon weit überschritten hat und die wird dann halt grundsätzlich stark geschützt. Das macht nochmal der 105 klar, den wir jetzt anschließend lesen können. Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist, man möchte sagen, natürlich nichtig. Das bedeutet, sie ist juristisch völlig ohne Belang. Ebenso Absatz 2, eine Willenserklärung, die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehender Störung der Geistestätigkeit abgegeben wird. Das sind also diejenigen, da hat es nicht für die dauernde Störung der Geistestätigkeit nach 104 Nummer 2 gereicht, sondern das ist nur eine kurz geschäftsunfähige Person, die vielleicht irgendwie völlig volltrunken ist und deswegen nicht weiß, was sie tut. Auch deren Willenserklärung wäre nichtig, weil da keine adäquate Willensbildung dahinter steht. Das sind grundsätzlich völlig unproblematische Fälle. Ich habe ganz an den Schluss dieser Folie aufgeschrieben, es gibt bei grundsätzlich geschäftsfähigen Personen keine situative, relative Geschäftsunfähigkeit. Latein würde man dazu sagen, ein obscurum intervallum, im Unterschied zu einem, was manchmal auch diskutiert wird, dass jemand, der an sich geschäftsunfähig ist, dann ein lucidum intervallum erlebt, also ein lichtes Intervall, dass der zwar eigentlich sichtbar auf Dauer geschäftsunfähig ist, aber dann doch nochmal kurz einen klaren Moment hat. Das ist zwar in der juristischen Wissenschaft diskutiert, passiert aber in der Praxis nicht. Ebenso kommt es an sich nicht vor, dass jemand grundsätzlich geschäftsfähig ist und dann sagt, ah, da hatte ich einen schlechten Moment. Ich möchte allerdings vielleicht sogar hinzufügen oder klarstellen, eine gewisse Ausnahme, vielleicht sollten Sie sich das auch ergänzen, wäre eben der 105 Absatz 2. Also wenn ich wirklich eine Störung der Geistestätigkeit habe, okay, dann wäre ich auch situativ geschäftsunfähig. Aber nur, weil ich mir mal etwas nicht gut überlegt habe, darf man jetzt mit den 105.2 nicht sofort um die Ecke kommen. Also sehr, sehr vorsichtig bei all diesen Ausnahmen. Und die haben praktisch eigentlich auch gerade für Klausuren kaum eine Bedeutung. Allenfalls, indem der Sachverhalt einmal sagt, Sie haben da einen Geschäftsunfähigen und der hat das und das gemacht. Ja, wenn der Sachverhalt das sagt, dann brauchen Sie auch nicht weiter begründen. Dann dürfen Sie direkt die Rechtsfolge des 105 Absatz 1 annehmen und sagen, dessen Willenserklärung ist nichtig. Das wird aber vor allen Dingen nicht jetzt nicht so sehr im BGB-AT eine Rolle spielen, sondern in zwei Semestern im Sachenrecht. Wenn Sie sich über Eigentumswechsel an Gegenständen Gedanken machen, dann ist es regelmäßig so, dass man überlegen muss, was passiert, wenn einer nicht wusste, was er tat. Und da braucht man regelmäßig geschäftsunfähige Personen. Für uns spielen diese Paragraphen 104, 105 eigentlich fortan gar nicht mehr so eine große Rolle. Das gilt sogar auch für den 105a, den wir noch gar nicht gelesen haben. Schauen wir auch da noch kurz rein. Tätigt ein volljähriger Geschäftsunfähiger ein Geschäft des täglichen Lebens, das mit geringwertigen Mitteln bewirkt werden kann, so gilt der von ihm geschlossene Vertrag in Ansehung von Leistung und Gegenleistung als wirksam, sobald das Ganze bewirkt ist. Kann man sich auch relativ einfach klar machen, was der Sinn dieser Vorschrift ist. Wenn ich jemanden habe, der an sich nicht geschäftsfähig ist, weil er an einer entsprechenden Geisteskrankheit leidet, wenn der dann aber in den Supermarkt geht und sich was zu essen kauft und dann aus welchen Gründen auch immer das Geld in der Tasche hat, um das Essen zu bezahlen, dann will man dem nicht direkt eine Rückabwicklung dieses Vertrages anhängen. Man möchte ihm das Essen nicht wieder aus der Hand nehmen und auch nicht die Rückzahlung des kleinen Betrages irgendwie anleiern, sondern dann sagt man, hier soll es gut sein. Das dient gewissermaßen der Ermächtigung auch von geschäftsunfähigen Personen, gesichtswahrend irgendwie so an den kleineren Verträgen des Lebens teilzunehmen. Jetzt würden wir nach dem, was wir sehen, so wie ich das bisher eingezeichnet habe, an sich davon ausgehen, dass dann, so wie es der 7, wie der 104 Nummer 1 auch definiert, dass ab dem Eintritt des 7. Lebensjahres dann ja wohl Geschäftsfähigkeit vorliegt, wenn nur diejenigen geschäftsunfähig sind, die das siebte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, also die 0 bis 6 sind. Aber ganz so ist es nicht, sondern der Gesetzgeber, der macht hier noch eine Abstufung. Ich mache das jetzt mal so, dass ich Ihnen diese Abstufung zunächst einzeichne und dann werde ich sie erklären. Klare Sache, die volle Geschäftsfähigkeit, die haben wir hier. Ich nenne sie jetzt unbeschränkt geschäftsfähig. Das ist Ihnen auch klar und da ahnen Sie schon, wo wir gleich den Paragraphen 2 wieder hervorziehen könnten. Wenn jemand volljährig ist, dann muss er natürlich irgendwie auch tun können, selbst wenn es unvernünftig ist, mit seinen Mitteln, was er möchte. Also, wenn sie dann 18 geworden sind, müssen sie echt auch aufpassen, dann hat das, was sie da sagen, da müssen sie mit allen Konsequenzen leben. Das war auch mal anders. Früher wurden die Leute auch mal erst mit 21 erwachsen und jeder mag selbst, wenn er auf seine eigene späte Jugend zurückblickt, sich überlegen, ob er mit 18 tatsächlich schon so richtig gut orientiert war. Ich weiß nicht, ob ich das über mich behaupten könnte, aber das Gesetz mutet uns dazu und es gibt uns jedenfalls auch die Freiheit, da ab 18 wirklich voll auf eigene Kosten zu handeln und auch ja, gute Geschäfte zu machen und auch schlechte Geschäfte zu machen. In der Zwischenzeit aber, zwischen 7 und 18, was jetzt hier so ein bisschen in die Mitte gequetscht ist, gibt es eine vermittelnde Lösung des Gesetzgebers und die mache ich jetzt hier mal in so eine mittelbraun-gelbe Farbe hinein, nämlich das ist eine Art Lernphase, das nennen wir beschränkte Geschäftsfähigkeit. Und die Ausgangsvorschrift dazu können wir gleich studieren, nämlich der Paragraph 106. Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger. Ein Minderjähriger, um zu sagen, wer minderjährig ist, brauchen wir den Paragraphen 2. Der sagt uns volljährig ab 18. Das bedeutet, wir haben hier einen Minderjährigen zwischen 0 und 18. Und dann haben wir vorher schon gesehen, 0 bis 7 ist rausgezogen, ist komplett geschäftsunfähig. Das bedeutet, es bleibt uns hier übrig für den 106 die Jahre 7 bis 18. Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, der ist nach Maßgabe der folgenden Vorschriften 107 bis 113 in der Geschäftsfähigkeit beschränkt. Bereits bevor wir uns diese folgenden Vorschriften angeschaut haben, ahnen wir, das bedeutet, der ist nicht so geschäftsunfähig wie die Fünfjährige, aber er ist auch noch nicht so voll geschäftsfähig wie die Person, die erwachsen ist. Wir versuchen hier als Gesetzgeber die jungen Leute ein bisschen an den Rechtsverkehr heranzuführen. Wir wollen sie vor den ganz schlimmen großen Geschäften, die vielleicht auch zu ihren Lasten gehen können, ein bisschen schützen, sie davor bewahren, möchten ihr aber zugleich die Gelegenheit geben, ein bisschen auch alleine zu wirtschaften und alleine so ein bisschen schon zu erproben, wie das ist, mit Geld umzugehen und so weiter und so fort. Das ist das Telos, das ist das Ziel der Paragraphen 107 folgende und deswegen müssen wir uns die jetzt ganz besonders genau anschauen. Bevor ich im Einzelnen auf das eingehe, was auf dieser Folie steht, lassen Sie mal reinschauen in den Paragraphen 107. Manches, was dann noch ausbuchstabiert ist in 108 folgenden, interessiert uns gar nicht so sehr wie diese zentrale Vorschrift des 107, mit der wir uns hier gut und gerne eine Stunde aufhalten können. Aber wenn es nur drei Zeilen sind, deswegen umso mehr, lesen Sie bitte im Gesetz mit. Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Und weil es so schön ist, lesen wir jetzt noch gerade den 108 mit. Zumindest in Absatz 1, schließt der Minderjährige einen Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der Genehmigung des Vertreters ab. Also, Kinder können schon durchaus was machen, aber die Frage ist, was ihre Eltern dazu sagen. Ich sage mal blank Eltern, obwohl das Gesetz ein bisschen ein anderes Wort benutzt, gesetzliche Vertreter, und dazu bräuchten sie eigentlich dann einen Blick in das Familienrecht hinein. Die entsprechenden Normen habe ich Ihnen in der oberen Hälfte dieser Folie aufgeschrieben. Vielleicht schauen wir ganz kurz mal rein, wenn Sie ja im ersten Semester eine mündliche Prüfung hätten und Sie könnten diese Normen zitieren, dann wären Ihnen die 18 Punkte sicher, aber Sie haben keine solche Prüfung. Zitieren können Sie sie aber jetzt, aber vielleicht behalten Sie ja dann sogar auch diese Normen und irgendwann im Examen werden Sie immer noch sehr, sehr glückliche Prüfer vor sich haben, wenn es Ihnen gelingt, diese Normen aus dem Hut zu zaubern. Also 1626, die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen. Das spaltet sich auf in Personensorge und Vermögenssorge, also Entscheidungen für das Kind zu treffen, auf welche Schule geht das Kind, und Vermögenssorge, ein bisschen das Konto des Kindes zu führen. Und jetzt lesen wir weiter im Paragraph 1629, da steht drin, Bestandteil dieser elterlichen Sorge ist auch die Vertretung des Kindes. Das bedeutet, was da drin steht, Eltern sind gesetzliche Vertreter des Kindes. Klar gibt es schwierige Situationen, die sie im Familienrecht kennenlernen. Was ist das, wenn die Eltern schon verstorben sind und die Großeltern das Kind ausziehen? Was passiert, wenn die Eltern getrennt sind und das Kind nur bei einem Elternteil lebt? Was passiert, wenn das Kind pendelt im Wechselmodell zwischen den Eltern? Da gibt es nochmal Sondervorschriften, die müssen sie nicht können. Sie müssen nur, oder es wäre besonders schön, wenn es ihnen sogar gelänge, die Normen zu finden, die sagen, dass die Eltern diejenigen sind, die gesetzliche Vertreter sind. Dann können sie das nämlich beim 107 nicht einfach nur so sagen, sondern sie wissen auch, woher es kommt. Das bedeutet, wenn 7- bis 17-Jährige, muss man genau sagen, also bis zum 18. Geburtstag, wenn die Verträge schließen, dann müssen sie ihre Eltern fragen. Im Grundsatz. Um ein einfaches Beispiel zu nehmen, das ich Ihnen jetzt, doch, das habe ich Ihnen ganz unten aufgeschrieben, wenn Sie als auch 17-Jähriger etwas kaufen möchten, was Geld kostet, zum Beispiel möchten Sie sich ein neues Smartphone kaufen und sagen wir mal so, Personensorge aus 16, 26, Ihre Eltern würden zunächst einmal sagen, dass die Eltern entscheiden dürfen, ob Sie als 17-Jähriger überhaupt schon ein Smartphone haben, aber das steht hier auf einem anderen Blatt. Wenn Sie denn grundsätzlich das Go Ihrer Eltern haben, sich als 17-Jähriger ein Smartphone zu kaufen, dann gehen Sie ja als 17-Jähriger einen Kaufvertrag ein. Sie wissen, da ist was Gutes für Sie drin und ist was Schlechtes für Sie drin. Das Gute, was für Sie drin ist, ist, Sie bekommen ein neues Smartphone und das Schlechte, was für Sie da drin ist, Sie müssen Geld bezahlen. Und das können Sie nur wirksam, wenn Ihre Eltern Ihnen das Go gegeben haben. Das ist eigentlich das Standardgeschäft. Ja? Fast jeden Vertrag, den Sie da draußen schließen, der hat was Gutes drin, der hat aber rechtliche Nachteile mit drin. Und wegen dieser rechtlichen Nachteile und wegen des Schutzbedürfnisses, weil dem Kind da nicht Geld aus der Tasche gezogen werden soll, nicht, dass es sich nachher auf irgendeinen absolut abgefahrenen, schlechten Smartphone-Deal einlässt, wo das Ganze aufgrund der geschäftlichen Unerfahrenheit des Kindes oder wegen der unangenehmen Verkaufssituation nachher dazu führt, dass das Kind das Doppelte des Marktpreises gezahlt hat oder auch nur 140%, sonst wären wir nachher im Wucher drin. Davor soll das Kind geschützt werden und deswegen braucht es das Einverständnis der Eltern. Das ist im Grunde genommen der Standardfall. Zugleich deutet der 107 an, es gibt eine Ausnahme, nämlich wir sprechen hier nur von Verträgen bzw. Willenserklärungen, durch die nicht lediglich ein rechtlicher Vorteil der Kinder entsteht. Das bedeutet, wenn es meinem Kind gelingt, eine Willenserklärung abzugeben oder insbesondere einen Vertrag abzuschließen und aus dieser Willenserklärung, diesem Vertrag, erwächst nur Gutes für das Kind. Das Kind bekommt gewissermaßen nur was und muss nichts geben. Dann ahnt man, wo soll dann das rechtliche Problem sein? Dann gibt es keinen Schutzbedarf für das Kind. Deswegen darf das Kind tatsächlich solche Willenserklärungen abgeben. Und das Paradebeispiel für so einen lediglich rechtlichen Vorteil wäre ein Geschenk. In ungefähr 2 Semestern werden Sie kennenlernen, dass die Schenkung, anders als man so denkt, nicht nur einfach eine nette Geste ist, sondern ich meine, wir hätten es in einem der letzten Termine auch schon gesagt, eine Schenkung ist tatsächlich nach dem Schuldrecht BT, § 516, ein Vertrag. Zugegeben, ein einseitig verpflichtender Vertrag. Wenn Sie von Ihrer Tante was geschenkt bekommen, dann verpflichtet dieser Vertrag nur die Tante, Ihnen was zu schenken und Sie gehen gar keine Pflichten damit ein, aber es ist trotzdem ein Vertrag. Das bedeutet, Sie bekommen da etwas angeboten, was Ihnen geschenkt werden könnte und Sie nehmen dieses Angebot an, indem Sie sagen, ja, vielen Dank, Tantchen, für das Geschenk. Ohne es zu wissen, haben Sie in diesem Moment mit Ihrer Tante einen Vertrag, einen Schenkungsvertrag geschlossen. 2 übereinstimmende Willenserklärungen. Ich mag dir das schenken und herzlichen Dank dafür, das nehme ich gerne an. Ein solcher Schenkungsvertrag ist nicht grundsätzlich, muss man sagen, ist grundsätzlich rechtlich nachteilsfrei. Denn Sie bekommen ja nur etwas in Ihr Vermögen dazu. Da sind keine Pflichten damit verbunden. Sie haben auch sogar die Wahl, ob Sie das Geschenk annehmen möchten oder nicht. Es ist nur ein Recht, ein Anspruch auf Übergabe und Übereignung, der sich aus dieser Schenkung ergibt. Keine Risiken drin, sagt der Gesetzgeber 107, also kein Schutzbedarf, lediglich rechtlicher Vorteil. Was heißt das? Ich habe das auf dieser Folie einmal links für die noch 2 verschiedenen Altersklassen der jungen Leute nochmal konkret aufgebrochen. Nehmen wir erstmal einen vergleichsweise jungen Menschen, einen 5-jährigen Menschen und anknüpfend an dem, was man 5-Jährigen vielleicht so typischerweise schenkt, habe ich einmal als Schenkgegenstand einen Go-Kart genommen. haben Sie vielleicht als Kind gehabt. Ich hatte eins und bin damit sehr, sehr gerne durch die Gegend gefahren. Und wenn Sie Patentante oder Patenonkel eines Fünfjährigen sind, ja, es wäre so eine Überlegung, auch wenn die Dinge heute schweineteuer sind. So, können Sie jetzt mit einem Fünfjährigen einen Vertrag schließen nach dem Motto, ich schenke dir das Go-Kart und du nimmst es an? Ist ja lediglich rechtlich vorteilhaft. Fangfrage, Vorsicht. Sie können aber das Video mal kurz abstellen. Dann müssen Sie allerdings auch den Blick auf meine Folien unterlassen. Da steht nämlich schon die Lösung. Nein, das geht nicht. Warum geht das nicht? Weil die Akzeptanz dieses Geschäfts wäre ja eine Willenserklärung. Und ob schon dieser Vertrag nur rechtliche Vorteile hat, sagt der 104 Nummer 1 BGB, nein, das geht nicht. Ein Fünfjähriger, sogar ein Sechsjähriger kann überhaupt gar keine rechtlich erhebliche Willenserklärung abgeben. Jetzt fragt man sich, naja, wie kann man dann einem Fünfjährigen das Go-Kart schenken? Wir wissen doch, rechtsfähig ist der Fünfjährige sehr wohl. Er kann Eigentümer eines Go-Karts sein. Na, da müssen wir genau diese Normen aus dem Familienrecht wieder bemühen. Gesetzlich vertreten wird dann der Fünfjährige. Da fragen wir gewissermaßen seine Eltern, ist es in Ordnung, wenn wir da ein Go-Kart schenken, wenn wir dem Sohn ein Go-Kart oder der Tochter ein Go-Kart schenken? Und wenn die sagen, ja, wir nehmen für ihn dieses Geschenk an, dann wird auch, wenn auch nicht die Eltern, wenn sie nicht Ziel dieser Schenkung sind, Eigentümer des Go-Karts, sondern die Fünfjährige wird selbst Eigentümerin des Go-Karts. Das geht also. Und da sieht man den Unterschied zwischen Rechts- und Geschäftsfähigkeit. Das Geschäft Schenkung kann die Fünfjährige nicht akzeptieren. Aber das daraus erwachsende Recht Eigentum, das in Vollziehung des schuldrechtlichen Schenkungsvertrags dann an sie geleistet wird, das kann sie sehr wohl als solches in ihrem Vermögensbestand haben. Was passiert jetzt, wenn wir keine Fünfjährige mehr haben, sondern eine Achtjährige? Ja, die ist nun nicht mehr ein Fall des 104 Nummer 1, sondern die ist ein Fall des 107. Und bei 107 haben wir gesagt, da kommt es jetzt darauf an, haben wir einen lediglich rechtlichen Vorteil. Da wird man fragen, hat das irgendwelche Nachteile, wenn man die Möglichkeit hat, Eigentümer eines Go-Karts zu werden? Ich sehe keinen. Das müsste schon eine ziemliche Rostlaube sein. Deswegen tatsächlich, eine Achtjährige könnte sich ein Go-Kart schenken lassen. Ganz allein, ohne dass die Eltern irgendwas dazu sagen müssen. Die Eltern könnten sogar Widerworte geben. Sie könnten sagen, das will ich eigentlich nicht. Das müsste man dann familienrechtlich diskutieren. Aber hier vom allgemeinen Teil, vom Vertragsrecht her, haben wir keine Einwände dagegen, dass sich gewissermaßen eine Achtjährige gegen den Willen ihrer Eltern ein Go-Kart schenken lässt. Rechtlich ausschließlich vorteilhaftes Geschenk. Was kann man davon unterscheiden? Es gibt auch rechtlich neutrale Geschenke. Da kommen wir später nochmal auf Problemfälle. Sie können sich aber vielleicht vorstellen, dass es bestimmte Dinge gibt, die Minderjährige tun, die für sie selbst völlig unerheblich sind. Zum Beispiel, wenn die Eltern sagen, kauf für mich etwas. Hier ist mein Geld, das Elterngeld, und du sollst für mich etwas kaufen. Da soll aber ein Kaufvertrag dann nicht mit dem Kind entstehen, sondern das Kind gewissermaßen vertritt seine Eltern. Vielleicht, weil der Herr im Tante-Emma-Laden das Kind auch schon kennt und weiß, es kauft etwas für seine Eltern. Wir Juristen nennen das dann eine Vertretung. Das Kind vertritt seine Eltern. Einzelheiten zu diesem Vertretungsrecht machen wir noch vor Weihnachten irgendwann, Mitte Dezember ungefähr. Aber da hat das Kind ja nichts mit zu tun. Das geht halt auf die Reise in den Tante-Emma-Laden, gibt das Geld her, aber es ist ja das Geld seiner Eltern, da gibt es nichts aus dem eigenen Vermögen auf. Und was es bekommt, ist, keine Ahnung, 2 Liter Milch. Und diese Milch gibt es an seine Eltern weiter, da kann grundsätzlich nichts passieren. Sie finden eine entsprechende Bestimmung auch in dem Paragraphen 165, werden wir auch später nochmal drauf zu sprechen kommen. Die Wirksamkeit einer von einem Vertreter abgegebenen Willenserklärung wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass der Vertreter in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Die Ratio ist natürlich des 165 genau die gleiche wie bei 107. Wenn kein Nachteil für den Minderjährigen entsteht, muss das Recht an der Stelle auch nicht bremsen. Aber wenn ein Nachteil entsteht, damit war ich ja eigentlich eingestiegen, auf meiner Folie steht es jetzt aber zum Schluss, wenn also das Go-Kart nicht geschenkt wird, sondern es gekauft wird, dann haben wir die Kaufpreiszahlungspflicht zulasten des Minderjährigen. Und wenn ich dann nicht als Minderjähriger für meine Eltern kaufe, wie ich das eben das Beispiel mit der Milch gebildet hatte, sondern wenn ich mir selbst auch als 17-Jähriger noch vielleicht ein Go-Kart oder ein Fahrrad oder ein Smartphone kaufen möchte, dann müssen die Eltern dabei sein. Und das gilt sogar dann, deswegen habe ich den Fall unten links gebildet, wenn das ein Schnäppchenpreis ist. Wir machen also keine wirtschaftliche Betrachtung. Stellen Sie sich vor, da kauft jemand sich ein Fahrrad, das hat einen objektiven Marktwert von 500 Euro und das kriege ich für 200 Euro. Da würde jeder sagen, es ist ein No-Brainer. Natürlich musst du dieses Fahrrad kaufen, ja? Du gibst 200 Euro auf und kriegst etwas vom Wert von 500 Euro. Da bin ich wirtschaftlich nachher um 300 Euro reicher. Naja, trotzdem, auch wenn das aus der Vogelperspektive feststellt, es ist nun mal ein gewisser Nachteil darin, die 200 Euro zahlen zu müssen. Und diese Verpflichtung sollen Kinder nicht ohne ihre Eltern eingehen. Also lassen Sie sich, wenn mal der Fall so beschaffen ist, dass etwas besonders günstig ist und man denkt, es sieht von außen eigentlich wie voll der gute Deal für die Kinder aus, lassen Sie sich dadurch nicht in Versuchung bringen, hier bei 107 einen rechtlichen Vorteil anzunehmen. Es soll eben lediglich rechtlich vorteilhaft sein. Lediglich heißt nur rechtliche Vorteile drin sind, auch kein irgendwie isolierter, aber durch die Vorteile aufgewogener Nachteil. Wenn der da ist, haben wir sofort die Notwendigkeit einer Zustimmung der Eltern. Das ist eigentlich schon mal das Wichtigste im minderjährigen Recht. Ich schaue gerade auf die Paragraphen, die ich Ihnen aufgeschrieben habe. Einen haben wir uns noch nicht angeschaut. Da kommt auch später nochmal, aber schauen wir uns doch jetzt schon mal an, nämlich der 131 Absatz 2. Da geht es nicht um eine Willenserklärung, die der kleine Mensch transportiert, wie bei 165, sondern eine Willenserklärung, die an ihn abgegeben wird. Ganz hinten im 131.2 steht drin, wenn die Erklärung der in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Person nur einen rechtlichen Vorteil bringt, dann kann er auch unmittelbar Adressat dieser Willenserklärung sein. Bringt sie hingegen auch Nachteile, dann kommt es darauf an, wann liefert er diese Willenserklärung an jemand anders aus. Wir werden diese Vorschrift im Vertretungsrecht nochmal nutzen, aber ich wollte Ihnen kurz erklären, wo sie schon auf dieser Folie draufsteht, weil sie so ein bisschen den gleichen Regelungsgedanken hat wie der Paragraph 107. Das sind jetzt gewissermaßen die einfachen Fälle der beschränkten Geschäftsfähigkeit. Und ich glaube, man kann sich das ganz gut auch so vergegenwärtigen. 7 bis 18 muss man aufpassen, ist die Frage, was die Eltern dazu sagen. Jetzt gibt es ein paar Fälle, wo das nicht ganz so klar ist, ob das tatsächlich nur rechtliche Vorteile hat, dieses Geschenk. Genau genommen sind es 4 Fälle und die müssen wir uns jetzt nacheinander anschauen. Die ersten 2 Fälle sind Fälle, die sehen von außen betrachtet eigentlich nach einem lediglichen rechtlichen Vorteil aus, nach einem rein rechtlichen Vorteil aus. Aber wenn man genauer hinschaut, ist das nicht so und man muss diskutieren. Erster Fall, eine Immobilienschenkung an ein Kind. Eigentlich denkt man sich, naja, das ist doch das Glück schlechthin, wenn ein Kind, egal ob 8 oder 17, ein ganzes Haus geschenkt bekommt. Was kann schon das Problem sein? Das ist doch üblicherweise mit so gigantischen Immobilienpreisen, wie wir heute haben, ist das doch, das Kind ist ein gemachter Mann, eine gemachte Frau für sein ganzes Leben. Es hat einen wunderbar weichen Start irgendwann dann in die Berufs- oder Studienwelt hinein, kann sich alle möglichen Sachen leisten, die andere sich erst hart erarbeiten müssen. Warum, um Himmels Willen, sollte das Zivilrecht ein solches Geschäft auch noch aufhalten wollen? Warum sollten Kinder das nicht für sich allein schon annehmen können? Das Kalkül, weswegen man da überlegen kann, mit dem 107 zu bremsen, ist eigentlich genau das gleiche wie mit dem Kauf vom Go-Kart zum Schnäppchenpreis. Beim Go-Kart zum Schnäppchenpreis oder beim Fahrrad zum Schnäppchenpreis hatten wir gesagt, naja, das ist wirtschaftlich klar ein guter Deal. So auch bei der Immobilie. Insgesamt hat das immer einen positiven Wert. Aber da drin versteckt in diesen vielen Vorteilen sind irgendwo kleine Nachteile und die muss man vielleicht doch auch nochmal separat gewürdigt haben. Und so ist das halt regelmäßig auch mit Immobilien. Ich sage mal so, wenn Sie ein Bauland haben in einer süddeutschen Kleinstadt mit Blick auf die Alpen, freier Blick auf die Zugspitze oder so etwas, ja, was soll dann schon sein? Damit kann man eigentlich fast nur Sachen machen. Selbst da kann man kurz überlegen, gibt es da nicht vielleicht irgendwelche Erschließungsbeiträge? Da wird die Straße gebaut, ja, hoppla, eine Straße wird gebaut und das haben Sie sicherlich schon mal in der Zeitung gelesen, da wird örechtlich manchmal werden die Straßenbaukosten teilweise auf die Anwohner umgelegt. Ja, selbst da, also bei dem Beispiel, wo ich gerade mich angeschickt habe, es als echten reinen rechtlichen Vorteil Ihnen zu verkaufen, muss ich selbst innehalten und muss sagen, ja, über solche Erschließungsbeiträge und vielleicht auch die Grundsteuer oder sowas, was da, oder Grunderwerbsteuer, was da zu zahlen ist, naja, da können schon auch so gewisse Negativbeträge einlaufen oder bestimmte Zahlungsverpflichtungen einlaufen. Und das Ganze aber wird noch viel deutlicher, wenn wir eben nicht eine unbebaute Fläche haben, sondern wenn wir eine stehende Immobilie haben. Einerseits das Beispiel, das ich eingangs schon gebildet hatte mit dem Mietshaus. Da ist relativ klar, Mietshaus natürlich viel wert, gibt viel Umsatz, gar keine Frage. Aber es sind eben auch Mieter da, die Sachen wollen. Und vielleicht ist das Mietshaus schon ein bisschen renovierungsbedürftig, nicht mehr so gut im Schuss. Es muss ja nicht gerade diese Göttinger Baracke sein, von dem man gerade die ganze Zeit in der Zeitung liest. Dann kann es so sein, dass ich Renovierungsverpflichtungen habe als Vermieter gegenüber den Menschen, die in diesem Haus wohnen. Und die muss ich als Kind auch erstmal stemmen oder ich muss mir das irgendwie organisieren. Das sind rechtliche Nachteile, trotz aller Mieteinnahmenvorteile, die damit verbunden sind. Oder wie ist das, wenn ich ein Grundstück habe, wo ich nicht so ganz sicher bin, ob da vielleicht irgendwie der Boden verseucht ist und das muss am Ende, kommt die Gemeinde an und will, dass das Grundstück irgendwie ausgebaggert und teuer entsorgt wird. Oder wie ist es mit einem Haus, das ist zwar wunderschön, aber steht unter Denkmalschutz und ich darf damit gar nicht so viele Sachen machen. Es gibt Häuser, die unter Denkmalschutz stehen. Da ist der Denkmalschutz so aufwendig, dass man sich fragen kann, wie passt das eigentlich zu meinem Eigentumsrecht aus Artikel 14 des Grundgesetzes? Es gibt eine sehr bekannte Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, wo sich das Bundesverfassungsgericht sogar damit auseinandersetzen musste, dass diese Denkmalslasten einfach so erdrückend waren, dass man irgendwie auch mal nach Wegen suchen muss, um die Eigentümer aus dieser Bürde zu befreien, weil irgendwo geht vielleicht der Wert ihrer Immobilie, so schön das auch scheint, sogar ins Negative. Oder wie ist das, wenn ich kein ganzes Grundstück mit vielleicht Haus drauf erwerbe, sondern wenn ich Wohnungseigentum erwerbe? Sie wissen das ja vielleicht, dass bei Wohnungseigentum, im sogenannten Wohnungseigentumsgesetz, ich inzwischen in Deutschland eine Situation habe, wo ich in einem großen Haus jede Etage separat mit einem separaten Eigentümer versehen kann. Ich kann es also aufspalten. Man kann also nicht nur ganze Häuser sein eigen nennen, sondern man kann womöglich auch nur eine Wohnung nach WEG sein eigen nennen. Wenn ich das habe, dann gibt es regelmäßig neben dieser Wohnung, die da mein eigen ist, auch noch Verpflichtungen gegenüber der Gesamtheit der Wohnungseigentümer. Zum Beispiel sind wir irgendwie verbunden, zum Beispiel in dem Eigentum des Kellers oder des Flures. Wir sind verbunden aber auch über die Schneeräumpflichten vor dem Haus. Und die Frage, was passiert, wenn ein Aufzug jetzt eingebaut werden muss, aus welchen Gründen auch immer. Was passiert, wenn das Dach saniert werden muss. Das sind alles so Gemeinschaftsaufgaben. Da hänge ich auf einmal nicht mehr isoliert drin, sondern muss ich mit anderen auch noch ins Benehmen setzen und vielleicht wollen einige der Wohnungseigentümer dann nicht so, wie ich will. Das sind alles Schwierigkeiten. Jetzt habe ich Ihnen das Ganze in den letzten 5 Minuten so dargestellt, als ob eigentlich zumindest im Bereich von Immobilien irgendwo immer rechtliche Nachteile drin sind. Ich würde das tatsächlich auch regelmäßig so sehen. Nicht ganz immer, aber in ganz, ganz vielen Fällen. Trotzdem sollte man auch da, wenn man die Sensibilität dafür hat, nicht gleich wieder automatisch darauf gehen und sagen, ja, dann kann es nicht lediglich ein rechtlicher Vorteil im Sinne von 107 sein, sondern die Schlussfolgerung daraus sollte für Sie sein, das muss man halt diskutieren. Aber das ist wie immer, wenn man was diskutieren muss, eigentlich eine gute Nachricht. Sie müssen sich jetzt gar kein Ergebnis merken. Ich könnte Ihnen jetzt auch gar keine so ganz klare Richtung sagen nach dem Motto, in 90% der Fälle geht man dann summa summarum doch von einem reinen rechtlichen Vorteil aus. Sondern da müssen Sie, wenn das Ihr Fall ist, müssen Sie einfach den Sachverhalt würdigen und Sie müssen demonstrieren, dass Sie beides sehen. Den wirtschaftlich, wenn man das saldiert, großen Wert der Schenkung und zugleich aber auch die kleinen Nachteile oder größeren Nachteile, die mit dieser Immobilie verbunden sind. Und entsprechend müssen Sie sich dann verhalten. Das bedeutet, wenn Sie unterm Strich dazu kommen, dass Sie sagen, das ordnen Sie noch als lediglich rechtlich vorteilhaft ein, dann können Sie mit dem 107 weiterarbeiten und können sagen, gut, dann kann das 8-jährige Kind tatsächlich auch sich diese Immobilie schenken lassen. Wenn Sie hingegen sagen, schwierig, das ist nicht zu überblicken, sind auch Gefahren noch in dieser Immobilie drin, dann hängt es halt alles davon ab, was die Eltern sagen, ob sie grünes oder rotes Licht geben. Schwierig wäre zu sagen, abhängig vom Alter des Kindes nehmen wir einen lediglich rechtlichen Vorteil an. Das ist etwas, wo die Versuchung auch wieder groß ist, zu sagen, naja, da sind so bestimmte Verpflichtungen gegenüber den Mietern drin. Der 17-Jährige wird es überblicken, aber die 8-Jährige wird es nicht überblicken. Das ist eigentlich keine saubere Subsumption unter den rechtlichen Vorteil, weil das Alter damit eigentlich nichts zu tun hat. Der 8-Jährige und die 17-Jährige werden vom Gesetz in eine einheitliche Altersklasse eingeordnet. Das heißt, das ist völlig falsch, damit zu argumentieren, aber wenn man das ohne Problembewusstsein tut, dann würde ich wahrscheinlich als Korrektor dann doch schon einen Schlängel dran machen. Das ist also der erste Sonderfall, müssen Sie einfach im Blick haben. Zweiter Sonderfall spielt auch regelmäßig mit Immobilien, es ginge theoretisch aber auch anders. Wie sieht es aus, wenn nicht irgendwer dem Kind etwas, mit dem Kind einen Vertrag schließt oder insbesondere an das Kind etwas schenkt? Sondern wenn es die Eltern sind. Also wenn die Eltern aus ihrem Eigenvermögen zum Beispiel ein Grundstück mit unklarer Verseuchungslage an das Kind übertragen. Erstmal bevor wir ins Gesetz hineinschauen, hätten Sie ein Problem damit? Viele sind vielleicht so wohl behütet aufgewachsen, dass sie sagen, nein, was immer meine Eltern mir tun, ist gut für mich. Und wenn sie mir dann etwas schenken wollen, dann kann ich auch davon ausgehen, dass sie nur das Beste für mich wollen. Das ist gut so. Der Gesetzgeber muss zugleich auch ein bisschen vorbauen für Fälle, wo das vielleicht mal nicht so alles eitel Sonnenschein ist. Und es gibt tatsächlich manchmal auch Eltern, die da irgendwo auch ein faules Ei in einem Geschenk an das Kind verstecken. Und deswegen gibt es da eine rechtliche Bremse, die sagt, Vorsicht, wenn ihr Eltern mit dem Kind ein Geschäft macht, dann müssen wir grundsätzlich genau hinschauen und vielleicht könnt ihr Eltern das auch grundsätzlich nicht. Wir hatten ja eben gesehen, nach dem 1629 ist es eigentlich möglich, dass die Eltern für ihre Kinder handeln, also für ihre Eltern ein Geschäft schließen. Das kann manchmal sein, dass sie für das Kind eine Schenkung annehmen. Es könnte aber auch sein, dass sie für das Kind zum Beispiel einen Kaufvertrag annehmen, weil sie sagen, das Kind möchte etwas, das Kind braucht etwas und wenn zum Beispiel das Kind jetzt erneut eine neue PlayStation will, dann soll das Kind sie aus seinem eigenen Geld finanzieren. Das ist ja auch grundsätzlich in Ordnung. Nur, wenn Papa dann seine PlayStation an das Kind verkauft, dann ist natürlich die Frage, Papa will sich vielleicht selbst eine brandneue kaufen, will die alte nur zum guten Preis an das Kind abstoßen. Und da ahnen Sie schon, da sind wir irgendwo im Bereich einer Interessenkollision. Und für diese Interessenkollision gibt es eine Vorschrift im allgemeinen Teil des BGB. Ich stoße Sie zunächst mal mit der Nase darauf. Das ist der Paragraph 181. In sich Geschäft steht drüber. Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit steht. Das ist ziemlich abgefahren, aber ich mache es Ihnen nochmal deutlich an einer Zeichnung. Wir haben auf der rechten Seite das Kind, wir haben auf der linken Seite, ich mache jetzt mal einfach den Papa. Und da soll jetzt ein Kaufvertrag zustande kommen. Und wenn wir jetzt aber sagen, Vorsicht, das Kind kann nicht alleine handeln, es wird gesetzlich vertreten. Sagen wir mal, die Mama ist verstorben, so traurig das auch ist. Das Kind wird gewissermaßen vertreten von P nach 1626 und 1629. Dann haben wir folgendes Problem. P steht auf beiden Seiten des Geschäfts. Deswegen sagt 181, wir sprechen von einem In-sich-Geschäft. Und das ist problematisch, weil wir dann eine Interessenkollision haben. Dann kann man überlegen, in wessen Interesse schließt eigentlich P diesen PlayStation-Kaufvertrag ab? Und der Verdacht ist, dass P hier den schwarzen Peter an sein Kind zuschiebt und selbst ein gutes Geschäft macht und vielleicht für seine gebrauchte PlayStation, die er dem Kind jetzt verkaufen möchte, einen überhöhten Preis aufruft und denkt, das Kind, ja, das soll halt, wenn es meint, es will noch eine PlayStation haben, dann soll es halt gerne mal einen überhöhten Preis zahlen. Das ist erzieherisch ganz sinnvoll. Aber so aus der Vogelperspektive finden wir das natürlich nicht so ganz toll. Deswegen sagt der 181, das, lieber Vater, kannst du im Grundsatz eigentlich nicht. Wenn man genau hinsieht, muss man jetzt sagen, der 181, der findet hier über eine Normenkette Anwendung, die schwer zu sehen ist. Immerhin, den Einstieg der Normenkette habe ich Ihnen bereits aufgeschrieben, 1629 Absatz 2 Satz 1, schauen wir da mal rein, der 1629 ist ja Ihnen schon bekannt. Da steht nämlich drin, Eltern vertreten das Kind. Jetzt lesen Sie in 1629 Absatz 2 aber, Eltern können das Kind dann nicht vertreten, wenn nach 1824 ein Betreuer von der Vertretung des Betreuten ausgeschlossen ist. Puh. Betreuung ist etwas, womit Sie jetzt bisher noch nichts zu tun hatten. Sie müssen einfach nur wissen, dass in diesem Eltern-Kind-Verhältnis einfach vieles dem Betreuungsrecht folgt. Jetzt schauen wir mal in den 1824 rein. Und im 1824 Absatz 2 steht drin, hoppla, fangen wir erstmal vorne an, 1824 Absatz 1, der Betreuer kann das, er kann den Betreuten nicht vertreten bei einem Rechtsgeschäft zwischen bestimmten nahen Personen und dem Betreuten. Und dann sagt er aber in Absatz 2, 181 bleibt unberührt. Das heißt, sehr schwer zu verstehen, wenn man da nicht irgendwie ganz flüssig schon unterwegs ist. Ein Betreuer, das ist jemand, der sich um ältere Menschen kümmert, der soll gewissermaßen kein Geschäft anbahnen zwischen seinem, früher hätte man gesagt, Mündel, also der älteren betreuten Person und zum Beispiel dem Ehegatten des Betreuers. Aber erst recht soll er kein Geschäft anbahnen zwischen sich selbst, dem Betreuer und dem Betreuten. Das ist gemeint mit 181, bleibt unberührt. Das heißt, das Verbot eines in sich Geschäfts bleibt aufrechterhalten, meint der 1824 Absatz 2. Und diese Regelung aus dem Betreuungsrecht wird jetzt von 1629 Absatz 2 Satz 1 in das Verhältnis von Eltern und Kindern übertragen. Schwierige Kette. Also wenn Sie das jetzt nicht so im ersten Zugriff gleich, wenn Ihnen das so wie Butter runtergeht, ist das völlig in Ordnung. Vielleicht lohnt es sich, wenn Sie grundsätzlich gut dabei sind, im BGB.at dafür mal eine Karteikarte zu schreiben. Jedenfalls könnte es sich lohnen, diese Paragraphen, die ich Ihnen ja auch als Kette hier in die Mitte der Folie draufgeschrieben habe, wenn Sie das dürfen in Ihrem Bundesland, sich das so reinzuschreiben. Also in dem 1629 steht der 1824 ja ohnehin schon drin. Aber Sie könnten zum Beispiel neben den 181 noch den 1629 schreiben oder Sie haben ja eben schon an den 107 den 1626 vielleicht auch den 1629 reingeschrieben, einfach nur damit Sie wissen, diese elterlichen Beschränkungen der elterlichen Vertretungsmacht, die spielen tatsächlich auch hier eine Rolle. Das heißt also, unser PlayStation-Kaufvertrag zwischen Papa und Kind läuft so nicht. Wie aber wäre das jetzt, wenn der Papa dem Kind nicht etwas verkauft, sondern ihm etwas schenkt? Müssen wir da nicht trotzdem diese Normenkette anwenden, kommen bei 181 wieder aus und sagen, nein, das kann nicht funktionieren. Vater darf mit dem Kind nicht selbst Verträge schließen, weil er sonst auf beiden Seiten des Geschäfts steht. Da sagt man, naja, das sind ja eigentlich nur Vorteile für das Kind. Da müsste man jetzt wieder die Ratio des 107 dazu nehmen und müsste deswegen sagen, in solchen Fällen können wir den 181 eigentlich unangewendet lassen. Außer wiederum, wir haben ein Geschäft, wo wir, wie es bei Immobilien typisch ist, Stichwort Sonderfall 1, in dieser Schenkung versteckt dann doch irgendwo rechtliche Nachteile haben. Etwa weil mit der Immobilie bestimmte Lasten oder Verpflichtungen einhergehen, die man dem Kind nicht einfach so zumuten möchte. Wenn also der Vater dem Kind eine Immobilie schenkt, dann haben wir schon über den Sonderfall 1 das Problem, dass wir uns überlegen müssen, ist das vorteilhaft oder nachteilhaft für das Kind. Wenn man beim Sonderfall 1 zu dem Ergebnis kommt, zu sagen, das ist eigentlich rechtlich nachteilhaft, weil in der Immobilie Nachteile drin sind, dann wäre die Frage, okay, dann brauchen wir die Zustimmung der Eltern. Jetzt ist die Frage, kann aber der Vater dem Geschäft zustimmen, wo er selbst der Verschenker der Immobilie ist? Da haben wir doch wieder das Problem, dass der Vater auf beiden Seiten steht. Auf der einen Seite ist er Schenker der Immobilie mit faulem Ei drin. Auf der anderen Seite ist er Vertreter seines Kindes. Und da kommen wir jetzt zu einem bisher noch nicht ausreichend beachteten letzten Halbsatz des 181. Der sagt nämlich, ich muss eigentlich das In-sich-Geschäft nur bremsen, wenn es nicht darin besteht, eine Verbindlichkeit, die sowieso schon da ist, zu erfüllen. Und hier könnte man jetzt auf den Gedanken kommen zu sagen, naja, der rechtliche Nachteil, der entsteht dem Kind ja eigentlich nicht durch den Abschluss des Schenkungsvertrags. Denn der Schenkungsvertrag gibt dem Kind nur das schuldrechtliche Recht, eine problematische Immobilie zu übernehmen von seinem Vater. Aber das muss er ja nicht tun, sondern das eigentliche Problem entsteht ja erst mit dem dinglichen Vollzugsgeschäft. Kompliziert, weil es Sachenrecht ist. Dinglich bedeutet das Eigentumsverschaffungsgeschäft, das nach dem Trennungsprinzip eigentlich von dem Schuldrecht, von der schuldrechtlichen Schenkung zu unterscheiden ist. Und wenn man das so voneinander trennt, könnte man sagen, die Schenkung als solche ist rechtlich vorteilhaft. Da erwächst dem Kind ja nur das Recht darauf, die Immobilie tatsächlich zu beanspruchen. Das dingliche Geschäft aber wiederum ist nach 181 letzter Halbsatz nicht verboten, denn das besteht ja nur in der Erfüllung des bereits bestehenden schuldrechtlichen Schenkungsvertrags. Das wiederum führt in der Folge dazu, dass man sagt, wir haben eigentlich auf beiden Ebenen kein Problem und das Geschäft kann zwischen Vater und Tochter ganz unproblematisch durchlaufen. Nochmal, schuldrechtliche Ebene, die Schenkung ist nur ein Recht des beschenkten Kindes, deswegen nur ein rechtlicher Vorteil. Und dingliche Ebene, also Eigentumsverschaffungsebene, da sagt man, naja, 181 am Ende, das ist ja nur die Erfüllung des bestehenden Schenkungsvertrages, deswegen darf der Vater das für sein Kind machen. Das würde aber insgesamt zu dem Ergebnis führen, dass das Kind dann doch die problematische Immobilie von seinem Vater umgehangen bekommen kann. Und nach überwiegender Auffassung geht das nicht. Und zwar genau deswegen. Wir müssen da irgendwie eine Bremse anfügen, sonst entledigt sich der Vater seines schlechten Grundstücks einfach an sein Kind, indem er seinem Kind das Grundstück schenkt. Es gibt zwei technische Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die erste Möglichkeit hat lange Jahre auch der BGH gemacht. Inzwischen macht er den aber nicht mehr. Das ist eine sogenannte Gesamtbetrachtung. Gesamtbetrachtung bedeutet, an sich wollen wir schuldrechtliche und dingliche Ebene voneinander trennen. Und deswegen und das würde aber hier dazu führen, dass das Geschäft durchliefe. Wir wollen es aber bremsen, weil wir das Kind schützen wollen. Deswegen muss man hier ausnahmsweise bei der Beurteilung, ob der Schenkungsvertrag schuldrechtlich, rechtlich vorteilhaft im Sinne von 107 ist, muss man ausnahmsweise schon in das dingliche Geschäft vorschauen. Und man muss erkennen, dass die Eigentumsübertragung an das Kind schon nachteilhaft wäre. Und wenn man das in das schuldliche Geschäft reinliest, da sagt man schon, der Abschluss des Schenkungsvertrags, schon der ist dann rechtlich nachteilhaft. Und dann kann der Vater das nicht machen. Wir werden nachher sehen oder werden in der nächsten Einheit sehen, wie man das löst, wenn der Vater wegen Insichtsgeschäfts einen solchen Vorgang nicht selbst vornehmen kann. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, wir machen keine Durchbrechung jetzt des Trennungs- und Abstraktionsprinzips an der Stelle, sondern wir machen einfach eine teleologische Reduktion des Paragraphen 181. Wir wenden diesen letzten Halbsatz in der solchen Konstellation, wie ich ihn sie gerade geschildert habe, einfach nicht an. Aus meiner Sicht gibt es noch einen dritten Weg. Mich wundert das. Ich musste mal die Großkommentare wälzen, warum das bisher noch keiner erwogen hat. Übrigens ja, der BGBH, der macht inzwischen diese teleologische Reduktion des 181. Ich bin eigentlich beim BGH mit dieser Nichtanwendung des letzten Absatzes von 181. Ich weiß aber gar nicht, ob man dann die Vorschrift dazu teleologisch reduzieren muss. Denn da steht ja drin, es geht da um die Erfüllung einer Verbindlichkeit. Und aus meiner Sicht ergibt sich aus einem Schenkungsvertrag keine Verbindlichkeit, keine Pflicht für den Beschenkten, also für das Kind, hier das Haus tatsächlich auch anzunehmen. Denn aus einem Schenkungsvertrag erwachsen eigentlich unstreitig nur Rechte, aber keine Annahmepflichten des Beschenkten. Deswegen meine ich, dass der 181 letzte Halbsatz eigentlich so oder so nicht Anwendung finden müsste. Das ist aber bisher private Friesmeinung. Da muss ich noch mal ein bisschen näher mich forschen, mit beschäftigen. Von der Konsequenz her ist es dasselbe in diesen komplizierten Situationen, wo eine Immobilie von Eltern ans Kind gehen soll. Bleibt es dabei, wir müssen das schuldrechtliche Geschäft schon irgendwie oder zumindest das dingliche Geschäft irgendwie bremsen. Jedenfalls darf dem Kind nicht allein von den Eltern ohne Mitwirkung einer dritten Kontrollinstanz einfach so das schlechte Grundstück umgehangen werden. Zur Beruhigung, wir wiederholen das in der nächsten Einheit nochmal ausführlich. Vielleicht male ich Ihnen das bei der Gelegenheit nochmal etwas anders auf. Und wir kommen dann auch zu der weiteren Fortsetzung dieser Sonderkonstellation, nämlich zu der Frage, ja, wie können wir dann eigentlich mit diesem Problem umgehen? Wer als dritte Kontrollinstanz kann denn dann überhaupt dafür sorgen, dass solche Geschäfte der Eltern mit dem Kind, wenn sie denn immerhin insgesamt wirtschaftlich vorteilhaft ist, tatsächlich über die Bühne gehen können? Das ist das Komplizierteste. Ich würde fast schon sagen, der gesamten BGB-AT-Vorlesung, jedenfalls dieser Einheit. Scheinbar vorteilhafte Geschäfte. Sie sehen, der Sonderfall 1 steckt irgendwie ein Stück weit auch im Sonderfall 2 drin. Sie kommen schon weit, wenn Sie erstmal isoliert für Immobilien wissen, das ist problematisch, die allein als rechtlichen Vorteil zu bezeichnen. Ich würde es eher nicht machen, würde es als Nachteil sehen. Und wenn Sie vielleicht sogar mal von dieser Normenkette gehört haben, 1629, 21, 1824, 281 und wissen, wenn die Eltern da auf beiden Seiten auftreten, dann haben wir ein Problem und das entsteht insbesondere, wenn man den letzten Halbsatz 181 anwenden will. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung zur Vorsicht. Wir kommen hier ja im Betreuungsrecht vorbei. 1824 ist eine Vorschrift aus dem Betreuungsrecht, auch wenn das gewissermaßen nur entsprechend für Eltern und Kinder angewendet wird. Und dieses Betreuungsrecht wurde vor wenigen Jahren neu gefasst, ganz, ganz neu geregelt vom BGB-Gesetzgeber. Das wird Sie für das weitere Studium eigentlich nicht so sehr interessieren, weil das nicht zum Kernstoff der Prüfungen, insbesondere auch nicht der Examensprüfung gehören. An dieser Stelle brauchen wir die Vorschrift aber schon. Und die Vorschrift hat sich gegenüber der früheren Version halt ganz geändert. Und ich sehe auch heute noch immer wieder sogar neu aufgelegte Lehrbücher, die vergessen haben, diese Vorschriftenkette zu aktualisieren. Also, wenn Sie da mal noch eine andere Vorschriftenkette finden, die aus dem 1629 auf den 131 führt, ich meine, es sei früher der 1643 oder was gewesen, ich habe es Gott sei Dank schon wieder vergessen, dann passen Sie auf, das, was ich Ihnen hier reingeschrieben habe, das ist das Aktuelle. Ein bisschen leichter wird es jetzt bei den Sonderfällen 3 und 4. Die betreffen Geschäfte, die nicht scheinbar vorteilhaft, sondern eher scheinbar neutral sind. Das Kalkül, mit dem wir an die Fälle rangehen, ist beruhigenderweise das gleiche, wie wir es eben schon als Ausgangspunkt genommen haben, nämlich 107. Wir fragen uns, wie sieht es eigentlich aus mit der rechtlichen Neutralität oder reinen Vorteilhaftigkeit für die Minderjährige, die sich da anschickt, ein bestimmtes Geschäft zu schließen. Sonderfall 3. Hier geht es um einen gutgläubigen Erwerb von einem Minderjährigen. Puh, das ist Sachenrecht. Das ist gar nicht so einfach für Sie hier zu verstehen. Ich versuche es Ihnen mal mit einfachen Worten zu beschreiben. Auch da gilt aber, erst in der Rückschau aus dem dritten Semester werden Sie das vielleicht dann so ganz verstehen können. Wenn eine Minderjährige sagt, ich brauche meinen Roller nicht mehr, ich fahre jetzt Fahrrad. Eine 7-Jährige sage das. Und deswegen stellt sie ihren Roller bei Kleinanzeigen ein und dann verkauft sie ihn schuldrechtlich und dann übereignet sie ihn. Also das ist das dingliche Vollzugsgeschäft, das ist die Eigentumsübertragung auf die Käuferin K. Dann würden wir zunächst einmal im schuldrechtlichen Geschäft sagen, klar, sie verpflichtet sich zur Eigentumsübertragung, das ist rechtlich nachteilhaft, müssen die Eltern draufschauen. Und auch bei den dinglichen Geschäften würden Sie sagen, naja, wenn das der Roller von dem Kind war, dann gibt es ja mit diesem dinglichen Übereignungsvorgang eigenes Eigentum auf. Ist natürlich auch nachteilhaft für das Kind. Also gar keine Frage, das muss auch auf das dingliche Geschäft müssen die Eltern draufschauen, sonst ist es unwirksam. Was aber passiert, wenn unser 7-jähriges Kind findigerweise nicht den eigenen Roller verkauft und veräußert, sondern den Roller ihrer großen Schwester. Schuldrechtliches Geschäft, Kaufvertrag mit Käuferin K. ist genau das gleiche wie eben. Auch da, sie verpflichtet sich, na, muss ich jetzt sogar selbst innehalten, wozu verpflichtet sich? Zur Übereignung, zumindest zur Übereignung eines Rollers, lassen wir das Eigentum mal dahingestellt, schon diese Verpflichtung zur Übereignung eines Rollers, die wäre rechtlich nachteilhaft. Deswegen würde man das wohl schon als zustimmungsbedürftig ansehen. Aber vor allen Dingen interessiert uns hier die dingliche Lage. Wie ist das eigentlich jetzt, wenn unsere siebenjährige S den Roller ihrer achtjährigen Schwester A dinglich an Käuferin K, oder dinglich würde man sie dann Erwerberin nennen, veräußert. Ist das rechtlich neutral oder vorteilhaft oder ist da auch ein Nachteil drin? Eine Auffassung sagt, kann der Minderjährigen doch egal sein. Es könnte sogar sein, dass die Käuferin, wie man sagt, im Sachenrecht dann gutgläubig das Eigentum erwerbt. Die hält halt unsere Siebenjährige für die Eigentümerin, mein Gott, ja. Die hat den auch in ihrem Besitz, dann darf sie wohl glauben, dass das die Eigentümerin ist. Also lass sie doch das Eigentum erwerben. Das könnte sein, dass es sachenrechtlich funktioniert. Aber das sagt jetzt die eine Auffassung von mir als EA abgekürzt. Das kann doch unserer Hauptperson, wie hatten wir gesagt, siebenjährige S, der kann das ja egal sein, denn sie verliert ja kein eigenes Eigentum. Sie gibt ja nur fremdes Eigentum her. Also ist es rechtlich neutral für sie, also kann sie das machen. Andere Auffassung sagt, na, ganz einfach ist das nicht. Zum einen wissen wir nicht, welche Folgeansprüche sich dagegen knüpfen. Das haben wir jetzt auch noch nicht sauber geprüft, ist auch noch ein bisschen zu früh. Aber man ahnt schon, es könnte sein, dass nachher die achtjährige Schwester A, die wahre Eigentümerin des Rollers, ankommt und sagt, liebe kleine Schwester, du musst mir Schadensersatz zahlen dafür, dass du mir einfach mein Eigentum aus der Tasche gezogen hast. Mein Roller ist jetzt weg, den sehe ich nie wieder, dazu musst du mir Schadensersatz leisten. Ob sie Verkäuferin das tatsächlich muss, so klein wie sie ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber allein das Risiko solcher, sagen wir mal, Folgeansprüche gegen unsere minderjährige Hauptperson könnte es schon als gerechtfertigt erscheinen zu lassen, zu sagen, na, das ist nicht mehr rechtlich neutral, hier fremdes Eigentum zu veräußern, sondern da sind schon irgendwelche Risiken und Nachteile drin, also sollte das nicht funktionieren. Weiteres Argument wäre zu sagen, naja, in der Regel ist die Erwerberin, die das bei Kleinanzeigen jetzt gekauft hat und der Siebenjährigen abnimmt, die ist nicht schutzwürdig. Denn sie mag zwar gutgläubig sein, dass unsere Siebenjährige tatsächlich Eigentümerin des Rollers ist, aber das heißt noch nicht, dass wir irgendwo uns eine Vorschrift ausdenken dürften, die es nicht gibt, die da sagt, du darfst auch glauben an die Geschäftsfähigkeit der Siebenjährigen. Das sieht doch ein Blinder, dass eine Siebenjährige als solche wahrscheinlich ohne Mitwirkung ihrer Eltern nicht einfach so einen Roller verkaufen kann, egal ob das ihrer ist oder der ihrer Schwester. Deswegen, und nicht nur verkaufen, sondern auch veräußern kann, das wäre gewissermaßen die dingliche Parallele. Deswegen die andere Auffassung, mit der ich eher sympathisiere, das geht nicht. Dieses Geschäft ist nur scheinbar neutral, diese Eigentumsübertragung, aber das führt irgendwie einerseits zu womöglich zu rechtlichen Problemen für die Hauptperson, für unsere kleine Siebenjährige. Aber zum anderen haben wir auch eine Gegenspielerin, also eine Käuferin, eine Erwerberin in diesem Spiel, die ist nicht schutzwürdig, die darf sowieso nicht glauben, dass sie da eine geschätzte Person vor sich hat, deswegen müssen wir die auch nicht schützen. Kommt immer mal wieder vor, lässt sich gut in so Klausuren einbauen, vielleicht noch nicht so sehr im ersten Semester, dann aber ab dem dritten Semester und darf man sehen, also passen Sie auf, wenn Minderjährige Sachen verkaufen und veräußern. Und ich habe es mich bemüht, jetzt sprachlich aufrechtzuerhalten, man muss schon an der Stelle auch immer sauber Trennungsprinzip aufrechterhalten, also immer unterscheiden zwischen dem schuldrechtlichen Vertrag, mit dem sich jemand zur Veräußerung, zur Übereignung eines Gegenstands verpflichtet und andererseits zwischen der tatsächlich dinglichen Transaktion der Eigentumsübertragung. Beides sind unterschiedlich Dinge. Beides ist auch mit Blick auf das Minderjährigenrecht einfach völlig unabhängig voneinander zu bewerten. Bei beidem muss man fragen, ist da jetzt ein Nachteil fürs Kind drin oder auch nicht. Schließlich viertes und letztes meiner Sonderprobleme, der Sonderfall 4. Wie ist das eigentlich, wenn man nicht von der Minderjährigen etwas erhält, sondern wenn man selbst als externer Dritter verpflichtet ist, an einem Minderjährigen etwas zu leisten. Stellen Sie sich vor, ich spiele den Fall mal etwas anderes ein, damit es nicht in ihrer Erinnerung verschwimmt. Eine 12-Jährige hat den Segen ihrer Eltern, um ihr Kinderbett zu verkaufen. Ja, nehmen wir mal an, das sei tatsächlich ihres gewesen. Und die Eltern haben gesagt, ja, stell es bei Kleinanzeigen rein, das kannst du schon. Das schult deine Digital Literacy, wenn du das mal siehst, wie das ist, auf Kleinanzeigen was einzustellen. Du darfst es verkaufen und du darfst tatsächlich auch den Kaufpreis dann behalten. Sieh einfach zu, dass du ein bisschen verhandeln lernst, ja. Vielleicht kriegst du nicht nur 50 dafür, sondern sogar 200 Euro. Und wenn du dann so verhandlungsgeschickt bist, liebes Kind, darfst du das Geld behalten. Es ist dein Bett, es ist dein Geld. Klar, wenn das Kind das Bett verkauft, nicht lediglich rechtlich vorteilhaft, weil die Verpflichtung aus 433 Absatz 1, das Bett zu übereignen, ist rechtlich nachteilhaft, aber die Eltern haben ja ihren Segen gegeben. Wunderbar. Mit dem Zustandekommen des Kaufvertrags als solchen haben wir dann auch kein Problem damit. Darf das Kind jetzt in Vollzug dieses geschlossenen schuldrechtlichen Kaufvertrages das Bett übereignen? Auch das ist natürlich rechtlich nachteilhaft, denn wenn es das Bett des Kindes ist, sind wir nicht im Sonderfall 3, ja, fremdes Eigentum, sondern eigenes Eigentum des Kindes, dann darf es dieses Eigentum nur mit Zustimmung der Eltern übertragen. Aber so wie ich den Fall gebildet habe, hat es die Zustimmung der Eltern. Es darf das Bett tatsächlich hergeben. Also auch da können wir letztlich einen Haken dran machen. Aber jetzt die Folgefrage. Kind hat 150 Euro als Kaufpreis ausgehandelt und jetzt sollen die Käufer, die jetzt dazukommen, sollen diese 150 Euro zahlen. Sie sind verpflichtet, aus dem Kaufvertrag mit dem Kind gegenüber dieses Geld an das Kind zu zahlen. Spüren Sie ein rechtliches Problem? Die Frage ist, was macht jetzt unser Kind mit den 150 Euro? Kauft sofort Lottoscheine davon oder so etwas. Wenn es das tut, dann werden sich die Eltern sehr herzlich bedanken. Und bedanken nicht nur bei ihrem Kind, das so verantwortungsvoll haha mit dem Geld umgegangen ist, sondern auch dafür bedanken, dass diese Leute, die da gekommen sind, das Bett mitgenommen haben, dem Kind einfach diesen großen Geldbetrag einfach so in die Hand gedrückt haben. Man könnte auf die Gedanken kommen zu sagen, ist nicht vielleicht auch die Erfüllung dieses Kaufvertrages, also das Geben der 150 Euro an das Kind, ist das nicht vielleicht auch etwas, wo die Eltern mitwirken sollten? Im Schuldrecht werden Sie später lernen, dass man sich fragt, ob die Erfüllung eines Vertrages, die ist in 362 BGB beschrieben, auch wenn das jetzt noch nicht unser Terrain ist, das bedeutet die Bezahlung eines Kaufpreises, kann man jetzt mal ganz einfach sagen, dass man sich mal in der Vergangenheit darüber gestritten hat, ob die einen erneuten Erfüllungsvertrag braucht. Aber die ganz herrschende Meinung sagt heute, nein, das braucht man nicht, sondern das Zahlen, das Erfüllen ist ein reiner tatsächlicher Vorgang. Da braucht es keine Willenserklärung, nichts mehr, sondern es ist eine reine, wie man sagt, reale Leistungsbewirkung, ein reines tatsächliches Geben einer Leistung oder Übergeben von Geldscheinen, wenn Sie so wollen. Wenn aber nun jetzt keine Willenserklärungen mit im Spiel sind, dann ist natürlich auch unser 107 raus. Denn dann braucht es ohne Willenserklärung, greift der 107 nicht. Lesen Sie nochmal, dann lesen Sie. Ist die Frage, ob wir eine rechtlich nachteilhafte Willenserklärung haben. Ja, aber wenn keine Willenserklärung erforderlich ist, sondern einfach nur ein tatsächliches Geben, dann greift die Vorschrift nicht. Trotzdem haben wir Nachteile. Denn was nach 362 passiert, wenn diese externen Käufer jetzt den Kaufpreis zahlen an das Kind, ist, dass der Anspruch des Kindes auf Kaufpreiszahlung erlischt. Der ist dann weg. Also wir haben dann schon einen rechtlichen Nachteil. Der erwächst nur nicht aus einer Willenserklärung, sondern aus einem tatsächlichen Handeln dieser dritten Person. Ja, und dann ist die Frage, sollte das dann gehen? Wie machen wir das? 107 greift nicht. Es gibt auch keine andere Norm, kann ich Ihnen verraten. Man muss das Problem irgendwie anders lösen und man löst es dann irgendwie dogmatisch. Man sagt, es gibt ein Schutzbedürfnis. Der Minderjährige muss hier vor sich selbst geschützt werden. Diese 150 Euro soll er nicht sofort verjuxen. Vielleicht geht er auch nicht sofort zur Tanke und kauft Lottoscheine. Vielleicht verliert er das Geld auch, weil er nicht gescheit darauf aufpassen kann. Und einfach, um das zu verhindern, sagt man, dem Minderjährigen fehle es an der Empfangszuständigkeit. Also, wenn Sie sich ein Wort merken wollen, dann wäre das dieses hier, das letzte auf dieser Folie, die Empfangszuständigkeit. Das ist aber leider nichts, was im Gesetz drinsteht, sondern das muss man sich aus dieser Problemkonstellation heraus entwickeln und muss es dann tatsächlich doch auch mal lernen. Das würde eine Karteikarte für Sie rechtfertigen. So hätte ich das damals gemacht, so eine DIN A6 Karteikarte geschrieben. Was ist Empfangszuständigkeit? Auf die eine Seite geschrieben und dann vielleicht diesen Fall oder das Wesentliche dieses Falles auf die andere Seite, sodass ich mich selbst damit abfragen kann. Wie lässt sich das in den Fall einbauen? Naja, da würden halt die Eltern für das Kind hingehen und würden von den externen Käufern für das Bett die 150 Euro verlangen. Aus Anspruchsgrundlage raten Sie selbst 433 Absatz 2. Und dann würden sich diese externen Käufer darauf berufen zu sagen, nein, wir haben bereits bezahlt nach 362 Absatz 1 BGB. Schuldrecht, ich weiß, aber ist dieser Anspruch erloschen? Der ist nicht mehr da, ihr habt diesen Anspruch nicht mehr. Und dann würde man dagegen wieder sagen, ja, kann der wirklich erloschen, wenn geleistet wird an eine nicht empfangszuständige Person, hier die Kinder. Und dann würde man sagen, ja, also wenn man das sagen möchte, das ist jetzt eben halt freie Dogmatik und damit nicht vom Gesetz her direkt veranlasst, aber die meisten würden es wohl so machen, die würden sagen, naja, empfangszuständig für einen solchen Geldbetrag sind diejenigen, die die Sorge über das Kind haben. 1626 Absatz 1 Vermögenssorge, das heißt die Hoheit über das Vermögen des Kindes haben die Eltern. Das bedeutet, unsere externen Käufer dieses Bettes hätten die 150 Euro tatsächlich nur an die Eltern zahlen dürfen. Und wenn sie es an das Kind getan haben, haben sie es auf eigene Gefahr getan. Wenn das Kind jetzt den Betrag weggegeben hat und er nicht dann im eigenen Vermögen bei den dafür zuständigen Eltern ankommt, dann haben sie Pech gehabt, dann ist der Kaufpreisanspruch nicht erloschen und besteht fort und kann nach wie vor vom Kind, vertreten durch die Eltern, bei den Käufern eingefordert werden. Das war die erste Hälfte des Minderjährigkeitsrechts. Wir sind eigentlich gar nicht bei den Basics stehen geblieben, haben uns schon vieles weitere angeschaut. Wir werden aber diesen Lupenblick in der nächsten Einheit noch fortsetzen. Wir werden einen Fall noch dazu machen. Ich kann aber immerhin Ihnen schon versprechen, schwieriger wird es nicht mehr. Lassen Sie mich zum Ende dieser Einheit noch mal einmal rekapitulieren, was wir uns angeschaut haben. Zunächst haben wir unterschieden zwischen Rechts- und Geschäftsfähigkeit. Wir hatten gesehen, es gibt da verschiedene Altersklassen. Bevor jemand geboren ist, kann man allenfalls erbfähig sein. Die Rechtsfähigkeit beginnt dann mit der Geburt und dauert bis zum Tode an. Das bedeutet, ich kann Inhaber von Rechten und Pflichten sein. Ein statisches Bild entsteht da. Ich kann nicht selbst Transaktionen vornehmen als Zweijährige. Ich kann aber sehr wohl Eigentümerin von einem Riesenunternehmen sein oder von einem großen Immobilienportfolio. Das ist Ausfluss der Rechtsfähigkeit. Ich kann nur nichts damit machen, weil da müssen mir andere helfen. Das ist dann wiederum eine Frage der Geschäftsfähigkeit. Aber wann kann man selbst was machen? Naja, jedenfalls ab Volljährigkeit, sagt der 2 in Zusammenschau mit dem 104 und dem 107. Volljährig bin ich ab 18 Jahren, da kann ich tun und lassen, was ich möchte. Solange ich nicht mal geschäftsunfähig bin, vorübergehend oder dauerhaft. Und besonders interessant ist die Spanne zwischen 7 und 18 Jahren. Dort bin ich grundsätzlich geschäftsfähig, aber nur beschränkt. Beschränkt geschäftsfähig heißt, man könnte auch sagen, ja, ein Zwischenzustand zwischen Geschäftsunfähigkeit und Geschäftsfähigkeit. Ich kann zwar handeln, aber es müssen andere noch drauf schauen, nämlich meine Eltern nach 1626, 1629 BGB. Einzige Ausnahme, wenn in dem Deal nur ein rechtlicher Vorteil für mich ist, wie das regelmäßig bei Schenkungen ist, dann kann ich auf deren Mitwirkung verzichten. Was sind die einfachen Fälle? Naja, einfache Schenkung, überschaubarer Gegenstand. Was sind die schwierigen Fälle? Wenn der Gegenstand kompliziert ist und Pflichten dranhängen, insbesondere eine Immobilie, wenn die an das Kind geht, dann muss man diskutieren, ob man sagt, die Nachteile, die daran hängen, sind so gravierend, dass da die Eltern nochmal drauf schauen sollen. Schwierig wird es dann, wenn die Eltern nicht nur drauf schauen sollen, sondern wenn sie gleich auch selbst auf der Seite des Schenkers stehen, dann ist die Frage, ob sie überhaupt auf beiden Seiten mitwirken können. Und da gibt es eben die vorgestellte Normenkette 1629-21, 1824-281, der sagt, grundsätzlich sollen sie das nicht tun. Man könnte auf den Gedanken kommen zu sagen, naja, das schuldrechtliche Geschäft ist für das bringt dem Kind ja isoliert nur Rechte, deswegen rechtlich vorteilhaft, deswegen geht das ohne Eltern. Und das dingliche Geschäft ist dann nur die Vollziehung des schuldrechtlichen Geschäftes. Das gibt der 181 letzter Halbsatz frei. Ich meine aber, das ist nicht überzeugend. Der BGH sagt das am letzten Endes auch. Der BGH will den 181 da teleologisch reduzieren. Ich meine, man kann schon beim dinglichen Geschäft einfach nicht sagen, dass es die Erfüllung einer Verbindlichkeit ist, denn es besteht keine Verpflichtung eines Beschenkten aus dem Schenkungsrecht heraus, ein Geschenk tatsächlich auch anzunehmen. Früher hat man das über eine sogenannte Gesamtbetrachtung gemacht, da hat man sich also nicht auf das dingliche Geschäft fokussiert, da hat man schon bei der schuldrechtlichen Schenkung gesagt, die geht nicht ohne Zustimmung der Eltern und zwar ohne Zustimmung einer dritten Instanz, die wir uns noch nicht näher angeschaut haben, und zwar deswegen, weil die Eltern hier sonst dem Kind Nachteile umhängen würden, die von 181 so nicht gewollt sind. Und weil der 181 den letzten Absatz hat, so hätte man früher mit dieser Gesamtbetrachtungslehre gesagt, müssen wir das in das schuldrechtliche Geschäft bereits in Durchbrechung des Trennungs- und Abstraktionsprinzips reinlesen. Zum Schluss die beiden weiteren Sonderfälle, wo es um scheinbar neutrale Geschäfte geht. Einmal die Frage, kann der Minderjährige fremdes Eigentum raushauen, an Dritte übereignen? Kann man so oder so sehen. Manche sagen, das ist doch nicht das eigene Eigentum, da kannst du das schon machen. Ich meine, und viele andere auch, überzeugend ist eher, auf indirekte Nachteile des Kindes zu schauen und zu sagen, Erwerber ist, wenn er einem Minderjährigen gegenübertritt, sowieso nicht schutzwürdig, deswegen sollte das eher nicht gehen. Das ist aber im Kern ein sachenrechtliches Problem, das Sie im dritten Semester in der Sachenrechtsvorlesung wieder aufnehmen. Auch die finden Sie natürlich längst auf einem YouTube-Kanal, wenn Sie da schon ein bisschen vorspicken wollen. Schließlich, vierter Sonderfall, wie sieht es eigentlich aus, wenn an Minderjährige ein Geldbetrag bezahlt werden soll? Können die das überhaupt selbst entgegennehmen? An sich würde man sagen, ja, es geht ja nur um das bloße Entgegennehmen, deswegen greift der 107 nicht, weil keine Willenserklärungen abzugeben sind, aber man sieht schon einen gewissen Schutzbedarf, weil das Kind sonst mit dem Geld hausieren geht. Deswegen sagt man, das Kind sei nicht empfangszuständig für diesen Betrag. Auch das ist jetzt nicht völlig unstreitig, aber wohl überwiegende Auffassung. Deswegen, wenn das Geld dann nachher weg ist, ist keine Erfüllung eingetreten im Sinne von 362. Das bedeutet, die Vertragspartner müssen den geschuldeten Betrag im Zweifel ein zweites Mal bezahlen. Ich habe Ihnen einiges zugemutet. Danke, dass Sie sich einiges zugemutet haben. Jura mutet Ihnen manchmal einiges zu. Steht der Tropfen hüllt den Stein. Wir werden den Fall, der jetzt im Mittelpunkt meiner Erklärung stand, auch nächstes Mal nochmal wiederholen. Dann bauen Sie noch eine Karteikarte dazu. Dann erzählen Sie noch in den Kommentaren Ihren anderen Mithörerinnen und Mithörern, wie toll das ist, Karteikarten zu schreiben, und machen Werbung dafür. Denn nur, was durch die eigene Feder geflossen ist, das geht auch so richtig gut in den Kopf herein. Und wenn ich Sie nicht überzeugen kann, dann ist es vielleicht so, dass Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen mit einem schlauen Kommentar Sie da überzeugen können. Würde mich freuen, da von Ihnen zu hören. Ansonsten auch gerne natürlich Rückfragen zu beantworten. Bald kommt schon die nächste Einheit. Ich bin nach wie vor fest willens, die BGB-AT-Reihe noch vor Weihnachten Ihnen unter den Baum komplett zu legen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bis bald.